Sei gegrüßt, lieber Wanderer im Podcastland. Es freut mich, dass du hier den Weg gefunden hast zu meinem Tischlein deck dich Podcast. Ja, Tischlein deck dich ist zurück hier mit Folge 15 und es ist unglaublich, schon wieder hier zu podcasten. Gut einen Monat lag jetzt zwischen der letzten Folge Nummer 14 und dieser Folge. Das ist ganz klar zu erklären durch die Intensität der letzten Folge, die hat mich mitgenommen, mitgerissen und es musste alles erstmal verarbeitet werden. Heute gibt's was Besonderes zum Einstieg. Ich habe hier mit meiner Trompete mal was eingespielt und daher viel Spaß mal mit diesem Kirchenlied. Ja, also das war Befiehl du deine Wege und war ein bisschen leise, nicht gut abgemischt, aber okay, ich hoffe mal, die Mischung stimmt. Das war beim letzten Podcast auch noch ein bisschen problematisch, aber okay. Also ich habe es endlich geschafft, wieder zum Mikrofon zu greifen. Ja, die letzte Folge. Weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Vielleicht kann ich es mit diesem Lied erklären, das ich da gerade gespielt habe. Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt, der allertreusten Pflege, des der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn, der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann. Das war der Text zu diesem Lied, Befiehl du deine Wege. Und genau diese Idee hatte ich auch nach dem Podcast Nummer 14, dass meine Seele, die musste irgendwie Ruhe finden und ich musste sie irgendwie einer höheren Entität überantworten. Was ich meine ist, dass ich mich da durch die Folge 14 außerhalb unseres Konsens gefühlt habe. Also ich habe mich nah am Rande der Klimawandelleugnung positioniert und diese Irrationalität, diese Dummheit, die hat mich einfach so mitgenommen. Also weil ich will natürlich auch anerkannt werden von meiner Umwelt, von meinen Mitmenschen und sehe das hier natürlich kritisch, wenn ich mich da so positioniere, weiß ich, dass es da viel Widerspruch geben wird und viele das überhaupt nicht nachvollziehen werden können. Und da war nur meine Angst, dass das von vornherein zu radikal ist und man dann gar nicht mehr den eigentlichen Inhalt meines Podcasts wahrnehmen kann, weil so eine radikale Position der scheinbaren Klimawandelleugnung da am Anfang steht. Genau. Und das ist also nur meine Idee heute, die Klimareligion, ja, die ich überhaupt nicht kritisieren möchte oder verteufeln möchte. Aber gegen diese Klimareligion habe ich einfach gefühlt, war ich hier im Widerspruch, habe ich eine Sünde begangen. Ja, das war das Gefühl nach dem letzten Podcast. Auch wenn es vielleicht ein gutes Gefühl war, ich gebe ja auch offen zu, ich will ja den Widerspruch. Ich suche genauso wie No Agenda immer die Gegenposition zum Mainstream und versuche einfach so schockierend, so respektlos wie möglich zu sein und so einen großen Konsens oder sicher geglaubte Wahrheiten durcheinander zu bringen. das ist diese Lust in mir, da, das gebe ich ganz unumwunden zu. Also vielleicht geht es mir auch gar nicht so sehr um Wahrheitssuche hier im Podcast, sondern einfach um die Lust am Widerspruch und das Aufrütteln, das Revolutionäre, das Überschreiten, Selbstüberschreitung der Logik. Selbst davor dürfen wir nicht zurückschrecken. Das ist nur mein Experiment. Genau, aber dann hat mir dieser Gedanke geholfen, nach diesem Podcast Nummer 14, dass ich da vielleicht eine Sünde begangen habe, ja, aber indem ich Reue bekenne, kann ich doch meine Seele auch wieder in Einklang bringen mit dieser Religion. Und habe dann tatsächlich meinen Bruder gebeten, er möge doch für meine Seele beten beim Klimagott, bei der Klimagerechtigkeit. Aber ich glaube nicht, dass er das gemacht hat. Trotzdem ist mir dann wieder besser gegangen. Aber ich habe trotzdem natürlich diese Zeit gebraucht, um es zu verarbeiten. Und dann gestern habe ich den entscheidenden Schritt getan zur Verarbeitung dieser traumatischen Folge. Ich habe Leonie angeschrieben und ihr das mal vorgeschlagen, ob sie nicht Interesse hätte, den Podcast zu hören und mir ihre Meinung zukommen zu lassen. Weil dann wäre ja auch klar, ob ich da zu weit gegangen bin oder nicht. Denn es ist so, der Podcast, der Tischlein deck dich Podcast, ist wirklich in einer esoterischen Nische angesiedelt, könnte man sagen. Ich kenne eigentlich nur eine Freundin, die mir gesagt hat, dass sie ihn gehört hat und sie hat mir Feedback gegeben. Dafür vielen Dank an dieser Stelle. Sie weiß ja, wer gemeint ist. Das war unglaublich wertvoll für mich, das von ihr zu hören, dass es doch vielleicht alles nicht so abwegig ist oder vielleicht auf den ersten Blick beim ersten Hören absurd klingt, aber es trotzdem auf jeden Fall für sie interessant war und sie bis zum Schluss dran geblieben ist. Das hat mich doch sehr stolz gemacht und deshalb nur meine Hoffnung, vielleicht auch für Leonie interessant, und wenn sie mir da Feedback geben würde, das würde meine Seele natürlich noch viel mehr beruhigen als nur so ein Stoßgebet oder ein Lied. Ja, mal schauen, ob da was zurückkommt von ihr. Es ist in dem Fall wirklich so, dass Leonie für mich vielleicht die große Andere ist. Der große Andere von dieser Fiktion war ja auch schon die Rede in den letzten Folgen, also diese Instanz, die uns beobachtet und beurteilt. Und ja, für mich war es schon so, dass mir nicht so wichtig war, was zum Beispiel die alte Aufwachen-Bubble hier von diesem Podcast hält. Natürlich werde ich irgendwann mal dazu kommen, diesen Podcast zu promoten. Dann kann Stefan und das ganze Rudel des Aufwachen-Podcasts oder Fernsehpodcasts jetzt auch mal hier reinhören. Aber das ist mir im Moment nicht so wichtig, nicht so dringlich, weil ich will meine radikalen Ideen hier auch nicht zu früh der Kritik aussetzen. Dann ist nur die Gefahr, dass sie wieder eingefangen werden und eingenordet werden, diese Ideen, und ich mich so selber beschränke. Also das will ich noch ein bisschen aufschieben, wenn es geht. Jetzt mal schauen, Leonies Kritik wäre mir halt extrem wichtig. Das war nur mein Punkt. Sie ist wirklich diese große Andere in dem Fall, weil ich da das Gefühl habe, wenn sie das approven würde, gutheißen würde, was ich da mache, dann hätte ich wirklich das Gefühl, auf dem richtigen Weg zu sein. Aber wenn nicht, dann gut, kann ich auch nichts machen. Das ist nämlich genau die Lehre der Psychoanalyse, wo es ja um den großen Anderen geht, dass wir diesen großen Anderen natürlich hinter uns lassen müssen und sagen müssen, der große Andere ist ja in sich selber schon widersprüchlich. Nicht nur ich als Subjekt bin widersprüchlich, sondern auch der große Andere, dem ich hier die ganze Zeit was vorspielen will und der mich irgendwie beurteilen soll. Auch der kann diese Beurteilung letzten Endes gar nicht leisten. Das ist die große Erkenntnis, die wir da vollziehen müssen. Und so auch hier, also damit meine ich, dass auch Leonie natürlich nicht, auch wenn ihr Urteil über mich und meinen Podcast hier negativ ausfallen würde, ja, auch dann müsste ich natürlich sagen, okay, gut, sie ist, sie kann jetzt ja auch nicht die letzte Richterin sein hier, also, genau. Das ist Psychoanalyse. Da wollen wir jetzt nicht so tief weiter nachbohren, sondern uns hier hart am eigentlichen Thema halten, nämlich dem Klimawandel. Habe ich mir gedacht, es ist wirklich wichtig, nicht so viele Fässer aufzumachen. Und wir wollen hier, wenn es überhaupt möglich ist, nah am Klimawandel bleiben. Aber dann habe ich gedacht, es gibt halt doch noch lose Enden, die ich hier noch verknüpfen muss, die offen geblieben sind aus dem letzten Podcast. Und vielleicht wird diese Folge dann einfach nur dazu da sein. Und mit der nächsten Folge kann ich dann beim Klimawandel weitermachen. Das weiß ich noch nicht. Aber ich denke, am besten rekapituliere ich nochmal die wichtigsten Punkte des letzten Podcasts. Aber bevor ich das tun kann, will ich doch nochmal auf ein Thema zurückkommen, das ich so vollmundig angekündigt habe am Ende der letzten Folge. Da habe ich ja ein großes Geheimnis drum gemacht, was denn dieses zentrale Thema des Podcasts hier ist. Die Stoßrichtung, das, worum mein Denken die ganze Zeit kreist. Und ich kann es hier offenbaren, ja, es ist die Liebe, dieses Thema. Gleichzeitig muss ich aber auch sagen, da habe ich mir doch zu viel vorgenommen, zu viel versprochen beim letzten Mal. Also das, ja, habe ich mir da so gedacht, dass ich einfach so hier über die Liebe mal weiter fabulieren könnte. Aber das ist natürlich ein hochdiffiziles Thema. Und das war wirklich ein bisschen größenwahnsinnig, ist mir dann klar geworden. Vor allem habe ich ja auch schon ab und zu mal über die Liebe geredet. Und es ist wirklich, wirklich natürlich aufreibend, sich da so in emotionale Gefilde zu begeben. Ich erinnere da nur an die Folge 8, die sich mit der Liebe beschäftigt hat und die so intensiv war, dass ich danach erstmal 6 oder 7 Monate Pause gebraucht habe vom Podcast, weil es, ja, wahrscheinlich hat es mich so sehr mitgenommen. Es ging um Houellebecq und seinen ersten Roman Ausweitung der Kampfzone. Ja, okay, Houellebecq mag auch einen einzigartigen Zugang zur Liebe haben, sehr düster, sehr pessimistisch, aber ist das wirklich so? Hört doch mal da rein, dann weiß ich nicht, ob man das so noch unterschreiben kann. Aber jedenfalls war für mich klar, dass da bin ich der Sonne zu nahe gekommen. Und ja, das wollen wir vermeiden. Sollte nicht wieder so eine große Podcast-Pause entstehen. Und daher will ich mich hier wirklich nah an bodenständigeren Themen halten, wie dem Klimawandel. Das ist ein Thema, über das kann man sicher noch vieles sagen und sich dabei auf objektivem Grund wähnen. Die Fakten alle der Reihe nach durchgehen, die Argumente beleuchten. Und auf die Liebe können wir eventuell später zurückkommen, vielleicht auch nie. Da kann ich wirklich nicht zu viel versprechen. Aber ich will natürlich auch nicht so ganz lieblos hier in den Podcast starten. Und deshalb denke ich, passt es ganz gut hier, nur 2 Stellen aus dem Roman von Frédéric Becbédère vorzulesen. 3990, das ist ein Roman, aus dem ich ja schon in Folge 12 ganz am Ende vorgelesen habe. Und ich dachte einfach, da gab es 2 Stellen über die Liebe, die das so gut zum Ausdruck gebracht haben, was man so empfinden kann. Dass es vielleicht dann auch gar nicht mehr nötig ist, dass ich mit meinen eigenen Worten was dazu sage. Deshalb lese ich hier mal vor aus 3990, einem Roman, der jetzt schon sicher 20 Jahre alt ist, aber natürlich immer noch aktuell. Der Protagonist des Romans, Octave, trägt hier jetzt ein paar Zeilen aus einem Chanson vor, also aus einem Lied aus den 70ern oder so. Und ich lese einfach mal diesen Auszug hier. Es ist seltsam, ich weiß nicht, wie mir geschieht heute Abend. Ich sehe dich wie zum allerersten Mal und weiß nicht mehr, wie es dir sagen. Du bist diese schöne Liebesgeschichte, die ich ewig lesen werde. Du bist gestern und heute und seit je meine einzige Wahrheit. Du bist wie der Wind, der in den Geigen singt und von fern den Duft der Rosen bringt. Niemand aus Octaves Generation wagt es mehr, so zu sprechen. Du bist für mich die einzige Musik, nach der die Sterne auf den Dünen tanzen. Oft hat er diese Worte gehört und vor Lachen gebrüllt im Suff mit seinen Freunden. Warum klang sie ihm so lächerlich in den Ohren? Warum wird uns bei Romantik immer unwohl? Man schämt sich der Gefühle. Pathos wird behandelt wie die Pest. Ist es wünschenswert, die Kälte zu glorifizieren? Du bist mein verbotener Traum, meine einzige Qual und meine letzte Hoffnung. Die Sekretärinnen kichern, obwohl sie in Tränen zerfließen würden beim ersten Typ, der sich traute, ihnen zu sagen, du bist mein verbotener Traum, und ihnen dabei offen in die Augen schaute. So, das war also dieser Auszug hier. Und ja, ich fand das sehr berührend, dieses Gedicht oder diesen Chanson. Es ist etwas pathetisch, aber vielleicht geht es ja gerade darum, in der Liebe sentimental zu werden und sich darauf einzulassen, auf so eine wirklich teils nicht mehr rational nachvollziehbare sentimentale Haltung zur Welt, wo wir den anderen, den Geliebten so sehr glorifizieren und sagen, ja, du bist meine einzige Wahrheit und meine letzte Hoffnung. Ich wollte aber gar nicht so viel dazu sagen und lese hier einfach mal die zweite Stelle vor, die ich mir dann noch hier rausgenommen habe, weil die fand ich jetzt sogar noch beeindruckender. Und ja, es geht ja darum, der Roman handelt ja von der Werbebranche und hier gab es jetzt ein Beachvolleyballturnier nach einem Fotoshooting mit mehreren Models. Also da waren Models von ganz verschiedenen Modelagenturen und jetzt finden sich die da zusammen, um ein bisschen Volleyball zu spielen, und Octave beobachtet das Ganze dann mal schön vom Seitenrand. Und das lese ich hier mal vor. Im Schatten einer gerupften Palme verfolgen wir am Strand das Volleypalooza, ein zweitägiges Volleyballturnier zwischen den Modelagenturen. Schiedsrichter sind Steven Meisel und Peter Lindberg. An den restlichen 363 Tagen des Jahres sind sie übrigens auch Schiedsrichter der Welt. Makellose Schönheiten in roten und schwarzen Bikinis smashen auf dem glühenden Sand. Meerwasserversetzte Schweißtropfen fliegen aus ihren blonden Haaren und landen auf dem sahnigen Nabel ihrer lachenden Gefährtinnen. Ab und zu bekommen sie Gänsehaut von der leichten Brise, die vom Ozean herweht. Selbst aus der Ferne ergötzen uns die zarten Schauder an ihren Armen. Der Sand auf ihren schmalen Schultern schimmert wie ein Regen feiner Pailletten. Dieser Anblick trifft mein Herz mit einem Schmerz dumpf und bang. Am schlimmsten sind ihre weißen Zähne. Und glaubt bloß nicht, wir hätten nichts anderes im Sinn, als diese Wunder zu bespringen. Ihre Vagina ist uns total egal. Wir würden gern ein Kuss auf ihre Lider hauchen, ihre Stirn mit unseren Fingerspitzen streifen, an ihrem Körper ausgestreckt liegen und ihnen zuhören, wenn sie von ihrer Kindheit in Arizona oder South Carolina erzählen. Wir würden gerne Daily Soaps mit ihnen gucken und Cashewnüsse kauen und ihnen allerhöchstens ab und zu eine Strähne hinters Ohr streichen. Versteht ihr, was ich meine oder nicht? Ach, wir würden uns so gern um euch bemühen, beim Roomservice Sushi bestellen, zu Angie von den Rolling Stones einen Slow mit euch tanzen, über Erinnerungen aus der Schulzeit lachen, ja, weil wir nämlich die gleichen haben, das erste Bierbesäufnis, die peinlichen Frisuren, die erste Liebe, die auch die letzte war. Aber die Sahneschnittchen ziehen immer schwule Booker und Ferrari-Fahrer vor Und deshalb läuft die Erde nicht rund. Gut. Da am Ende sehen wir also dieses traurige männliche Resümee, dass die Frauen einfach immer die Ferrari-Fahrer vorziehen und es so eine Ungerechtigkeit gibt in der Welt. Warum? Das will ich jetzt gar nicht weiter verfolgen, diesen Gedanken. Aber was ich nur so beeindruckend fand, war die Stelle, dass man, obwohl diese Frauen da, die da Volleyball spielen, so wunderschön sind, als Mann sie nicht mal so sehr bespringen möchte, dass Sex da eigentlich eher im Hintergrund steht, sondern was Octave sich in diesem Moment wirklich wünscht, ist einfach an ihrer Seite zu liegen, gemeinsam fernzuschauen und ihn ab und zu mal eine Strähne in das Ohr zu streichen. Das war nur die Stelle, die für mich so extrem eindrücklich war, wo ich sagte, ja, das ist eine gute Definition der Liebe. Einfach so nebeneinander liegen und dieser körperliche Kontakt auch, dass man einfach ab und zu die geliebte Person so streicheln möchte oder ihr irgendwie behilflich sein möchte und sei es auch nur mit so einer Strähne, die da übers Gesicht fällt. Und eine bessere Beschreibung der Liebe kann ich hier auch nicht finden, deshalb war das nur mein Gedanke, dass das eigentlich auch schon ganz ausreichend ist. Also mich hat das jedenfalls sehr mitgenommen. Aber ja, wir wollten das hier ja nicht zu einem Liebespodcast machen heute. Deshalb kommen wir jetzt tatsächlich mal auf diese ganzen losen Enden zu sprechen, die da halt übrig geblieben sind vom letzten Podcast. Es ging ums Klima, es ging um Leonie Bremer von Fridays for Future. Aber ich habe mir hier mal aufgeschrieben, was waren für mich so die Kernmomente des Podcasts. Zum einen mal dieser Moment so ungefähr bei 50 Minuten oder einer Stunde, wo ich sagte, ja, der Sinn der Bewegung ist ja auch, dass Leonie jetzt zur Ortsgruppe nach Berchtesgaden reist und denen da einfach so das Gefühl gibt, dass sie wichtig sind und wirklich Teil einer großen Bewegung, die sich durchs ganze Land ausbreitet und wo man sich vielleicht ein bisschen zurückgelassen fühlen kann, da ganz im untersten Eck von Deutschland. Aber es geht jedenfalls darum, dem Einzelnen hier das Gefühl zu geben, dass er Teil von was Größerem ist und dass auch sein Wirken eine Bedeutung und eine Wichtigkeit hat. Denn es ist natürlich wichtig, dass Fridays for Future überall Ortsgruppen hat und überall eine Vernetzung und auch da verwurzelt ist, wo es so ländlich ist wie in Berchtesgaden und es sicher schwierig ist, die Leute zu überzeugen von der Notwendigkeit, da mal in neue Klimatechnologien zu investieren, weil das ist natürlich in der Großstadt einfacher, da beschäftigen sich die Leute damit, aber auf dem Land ist es dann sicher ziemlich zäh und diese Aktivisten dort werden sich die Frage stellen, wozu machen wir das Ganze? Und deshalb kommt ja Leonie dahin und sagt ihnen, das war nur die Stelle, die ich so wichtig fand, als ich sagte, ja, hey, du bist wichtig und du hast ja deinen Platz. Also dieses hey, du bist wichtig, das ist doch wunderschön. Und unabhängig von irgendeinem Sinn, den wir da reinlegen, also du bist wichtig als Teil der Bewegung, ja, das ist dann der Sinn dahinter. Aber allein schon dieser Satz, hey, du bist wichtig, das ist doch etwas Schönes, was man ab und zu mal häufiger sagen könnte. Und was in No Agenda hat John mal erzählt aus den 60ern oder 70ern, da gab es diesen Spruch, I'm okay, you're okay. So sehe ich das. Vielleicht einfach so ein Slogan, der hier Zusammenhalt stiften kann und der vor allem auch zeigt, unabhängig von deinen konkreten Erfolgen oder was es hier für Auswirkungen schon gab, dass seit der Gründung von Fridays for Future in Berchtesgaden ist es wichtig, dass du hier bist an diesem Ort und dass du hier was beiträgst. das war für mich der wichtigste Moment im Podcast. Und ja, auch hier in diesem Tischlein deck dich Podcast kann ich ja an euch, liebe Hörer, sagen, hey, ihr seid wichtig. Ich richte mich hier ja an euch, egal wie wenige ihr seid. Beim letzten Mal vielleicht sogar nur eine Zuhörerin. Aber hey, du bist wichtig, weil ich glaube ja daran, dass du den Unterschied machen kannst. Und ich will hier nicht irgendwie mein Angebot im Radio senden oder so, dass mich tausende Leute hören, sondern ich glaube wirklich daran, es reicht, wenn es die Leute hören, die wirklich diesen Podcast aufrufen. Und ich vertraue da einfach in eure Fähigkeit der Interpretation und des subjektiven Nachdenkens, dass ihr euch wirklich eure Meinung dazu bilden könnt und das auf eine intelligente Weise verarbeiten könnt, was ich hier sage. Also, hey, ja, du bist wichtig. Okay, auch wenn du das Gefühl hast, das ist dir hier alles zu hoch, zu philosophisch geht es dazu, auch dann ist es wichtig und mir ist jedenfalls wichtig, dass da jemand zuhört oder es zumindest die Möglichkeit gibt, dass jemand zuhören könnte. Der nächste Punkt, der mir wichtig war im letzten Podcast, Klima als Religion, überhaupt nicht abschätzend gemeint, nein, sondern was ich da sagte, war ja, die Klimabewegung ist eine Möglichkeit, dass wir nicht nur der Erde was Gutes tun und hier umsteuern und umlenken, also Gaia, dieser Substanz, dieser Erde, die man da als Ganze so betrachten könnte, die muss irgendwie geheilt werden. Nee, sondern auch unserer Psyche können wir dabei was Gutes tun. Weil wie sollen wir mit diesem ganzen Chaos da zurechtkommen in der Welt auf der politischen Ebene? Aber da ist also ein Chaos, eine Vielzahl an Krisen und die Klimakrise ist ja nur eine da unter vielen. Selbst Corona ist da ja wirklich noch sehr begrenzt. Ja, da kann man sagen, die wird wahrscheinlich bald verschwinden dann nach der Impfung. Aber wie soll man in so einem Chaos, in so einer Orientierungslosigkeit noch Halt finden? Deshalb war da nur mein Impuls, die Klimabewegung erstmal unter diesem Aspekt zu sehen. Wir müssen da erstmal unserer Psyche was Gutes tun, dass wir da wieder einen Halt finden und einen Ansatzpunkt, um zu intervenieren in der Welt und uns überhaupt mal aus dieser Ohnmacht zu befreien, dass wir denken, wir können ja gar nichts ändern, das läuft alles immer so weiter. Die Politik, wie sollen wir da eingreifen, was sollen wir machen? Wir können unsere Stimme abgeben, das wird ja langsam lächerlich. Im Alternativlos-Podcast, der für mich immer noch ein extrem wichtiger Bezugspunkt ist, Alternativlos mit Frank und Fefe, die haben vor 2-3 Tagen auch eine neue Folge rausgebracht über Verschwörungstheorien. Da bin ich noch gar nicht so weit gekommen beim Hören, nur so die erste halbe Stunde, aber da kam jedenfalls schon dieser Punkt von Frank, dass es heutzutage so ist, oder für ihn fühlt es sich jedenfalls schon so an, wie damals in der DDR, dass man sagt, hey, wenn dir was nicht passt an der Politik, dann musst du halt selber in die Politik gehen, dann musst du es halt besser machen. Und da sagt er, ja, das erinnert ihn jetzt wirklich langsam an die DDR, als es hieß, ja, dann musst du halt Genosse werden, dann geh doch in die Partei. Und muss da halt für Verbesserung sorgen. Und das fand ich schon eine krasse Verbindung von Frank, der die DDR erlebt hat. Ja. Und genau das meine ich ja, dieses Gefühl der Hilflosigkeit und Ohnmacht. Da müssen wir mal ansetzen und das überwinden. Und dann kann sich daraus vielleicht auch ergeben, dass wir der Erde dadurch helfen und was gegen den Klimawandel tun. Dann kommen wir auch schon zum zweiten Teil des letzten Podcasts, als es dann um Robert Pfallers Buch ging, Wofür es sich zu leben lohnt. Rekapitulieren wir nochmal Pfallers These, die also lautet, diese Welt ist die beste, die wir haben. Wir sollten also nicht auf ein jüngstes Gericht warten, auf unsere Hoffnung da auf ein später verschieben, dann wird es ja irgendwann mal gut sein. Und hier muss ich das nur noch mal mit dem Klimawandel verbinden und sagen, ja, es gibt da in der Klimabewegung und in der Diskussion natürlich schon einige Punkte, die riechen einfach danach, dass da so ein jüngstes Gericht wieder aufgebaut wird. Dieser CO2-Fußabdruck, den habe ich schon in Folge 13 erwähnt, weil wenn da jetzt so genau in Helle und Pfennig aufgerechnet werden kann, was jetzt dein Impact war für den Klimawandel, was da dein Ausstoß an CO2 war, dann ist es natürlich so eine Art jüngstes Gericht, weil die Idee beim jüngsten Gericht ist ja natürlich auch, dass Gott da sitzt und er den genauen Überblick hat über dein Leben. Also er ist dieser große Andere, weil wir sind ja immer nur Menschen und nehmen die Wirklichkeit nicht so wahr, wie sie ist. Aber Gott hätte dann den Überblick und würde dann halt sagen, ja, du hast so und so gesündigt oder dir kann noch vergeben werden, du darfst ins Paradies. Das ist die Vorstellung des jüngsten Gerichts und leider muss ich sagen, ja, der CO2-Fußabdruck ist tatsächlich ein jüngstes Gericht in moderner Form, aber ist ja überhaupt nicht schlimm. Ich sage ja nicht, dass man den abschaffen sollte, so als Kategorie, nur das im Hinterkopf mal behalten, wenn man darüber spricht und damit umgeht, dass wir das jüngste Gericht eigentlich wirklich hinter uns lassen müssen. Und wir diesen CO2-Fußabdruck so verwenden können als wissenschaftliche Kategorie, um festzustellen, so und so viel CO2 wurde da ausgestoßen. Genau. Wie ist es dann aber mit diesen Zertifikaten, wo man dann nach einem Flug sozusagen ein Ablasshandelszertifikat kaufen kann und sagen kann, ja, meine Schuld ist damit vergolten. Ich habe hier natürlich die Luft verpestet, das CO2 freigesetzt. Vor allem, was ich auch mal gehört habe im Aufwand-Podcast bei den Flugzeugen, ist es, macht das Ganze noch viel schlimmer, dass die das CO2 da in so großer Höhe aussetzen, wo die Atmosphäre sowieso schon so dünn ist. Das weiß ich jetzt nicht, ist nur so ein Halbwissen von mir, was ich da mal aufgeschnappt habe, aber es ist auch interessant, dass es das noch mal schlimmer macht mit dem Fliegen, dass da das CO2 in so großer Höhe dann ausgesetzt wird. Und mein Punkt ist an dieser Stelle einfach, ja, ich will das überhaupt nicht verurteilen mit dem Ablasshandel, also weder den Ablasshandel damals in der Kirche noch den heutigen mit den Klimazertifikaten will ich verurteilen, sondern sagen, es war beides gut und Luther hat das zu Unrecht angeprangert, ich bin Protestant noch. Aber ich habe immer gesagt, nein, ich wende mich hier klar gegen diese protestantische Ethik und ich stehe geistig vielmehr dem Katholizismus nah und sage, das wäre eigentlich der schönere Weg gewesen, hier das Christentum fortzuführen. Aber okay, Luther, ja, war damit nicht mehr einverstanden und wir müssen aber wirklich so auf Luther schauen heute, dass er einfach nicht sehen konnte, wie genial diese Idee war mit dem Ablasshandel, dass nämlich natürlich die Kirche das nur gemacht hat, um sich zu bereichern, aber dass es ja auch eine große Chance war für den Einzelnen, weil man dann sein Gewissen so erleichtern konnte und dafür ja nur ein paar Pfennige zahlen musste, also das war ja nicht viel Geld, das konnte man sich ja schnell ansparen, aber ich meine, was kann man sich kaufen für Geld, irgendwelche materiellen Güter heutzutage, Fernseher damals, konnte man sich auch vieles kaufen, aber wo kann es so ein schönes Angebot geben wie ein Ablasszertifikat, also dass du deine Seele wirklich erleichterst? Das ist ja genau das, was mir gefehlt hat nach dem letzten Podcast, dass es keinen wirklichen Kanal gab, wie ich jetzt da rauskommen konnte aus dieser vermeintlichen Schuld. Und übrigens ist das ein Argument, das ich auch mal im Alternativlos-Podcast gehört habe, so, nicht direkt von Frank und Fewe, sondern von einem Gast, der da war, weiß jetzt nicht wer, aber der hat diesen Punkt gemacht, ja, früher war es doch eigentlich noch viel schöner, als man sich einfach so einen Ablasshandel-Brief dann kaufen konnte. Und das wurde den Leuten dann so weggenommen durch Luther, der gesagt hat, nee, so einfach kommt ihr nicht davon, es kommt hier schon auf eure inneren Werte an und dass ihr euch permanent selbst hinterfragt, also das können wir heute schon mit der modernen Sichtweise verbinden, dass wir sagen, permanente Hinterfragung, es kann nicht sein, dass wir uns da so frei machen. Mein Punkt war nur, sowohl bei der Kirche als auch heute, wenn ein Umweltverband so ein Zertifikat ausstellt an den einzelnen Fluggast, dann geht es ja eigentlich nur darum, so einen Prozess im Individuum anzustoßen. Also der Einzelne, der bereit ist, sich mit seiner Schuld und mit seinem Anteil an dem Zustand der Welt und jetzt zum Beispiel der Verdreckung der Welt auseinanderzusetzen, der kann dadurch so ein Mittel finden, wie er sich damit beschäftigen kann. Und es geht nicht darum, dass durch dieses Zertifikat dann er so reingewaschen ist und sich von seiner Schuld ganz lossagt und sagt, ah, jetzt kann ich ja wieder eine Party machen, so viel CO2 ausstoßen, wie nur geht. Nee, sondern darum, dass erstmal dieser kognitive Prozess angestoßen ist. Und ja, wer diesen Prozess bei sich anstoßen will, der braucht halt irgendwie so einen äußeren Anker. Der braucht halt natürlich sowas, so eine Institution wie die Kirche oder ein Umweltverband, der ihm da einfach so ein Angebot macht, sich mit dieser Frage der Schuld auseinanderzusetzen. Genau, das ist also eine weitere Parallele zwischen Klima und Religion und wo ich sage, überhaupt nicht negativ zu sehen, sondern positiv. Dann gab es aber eine Stelle bei Pfaller, die ich da so vorgelesen habe, die mir dann auch nicht mehr richtig klar geworden ist, nachher beim Hören. Und zwar ging es darum, mit der Spaßkultur heute zu brechen, heißt auch mit der christlich-metaphysischen Weltauffassung zu brechen. Also wir leben heute in der Spaßkultur, alles wird ins Ungewisse, ins Lächerliche gezogen. Albrecht von Lucke hat das mal im Aufwand-Podcast so erklärt, dass er das Großartige an Fridays for Future auch findet, dass sie da so ernsthaft auftreten und das wirklich der Kontrapunkt zu unserer heutigen Spaßkultur ist, den es da braucht. Und das fand er nur so erfrischend an Fridays for Future, dass hier jemand sich wie Greta hinstellt und nicht mehr sagt, ah ja, aber ist alles ironisch, ich mache hier mal ein paar Witze, wie unfähig die Politiker wirklich sind. Nee, sondern sie meint es ernst und hat dann natürlich eine gewisse Tragik, wenn sie da so steht auf der Bühne und das alles anprangert, was die Politiker da versäumt haben. Aber es ist richtig, was Albrecht von Lucke da sagte, das scheint auf den ersten Blick wie ein Gegensatz zur heutigen Spaßkultur. Aber mit Blick auf Pfaller muss ich halt sagen, wenn Greta dann zum Beispiel sagt, I want you to panic, dann ist das tatsächlich auch schon sehr nah an der christlichen metaphysischen Weltauffassung. Diese Metaphysik sagt ja einfach, diese Welt, die wir heute so sehen, hier und heute, die ist schlecht von Grund auf und es gibt eine grundlegende Spaltung, nämlich in diese schlechte Welt hier und in die nächste bessere Welt. Und ja, leider muss ich das so sagen, wenn ich Greta da so höre, dann ist sie da wirklich in der Tradition der christlichen düsteren Metaphysik. Denn sie sagt ja, es gibt vielleicht eine bessere Welt, aber niemals hier und heute. Also was die Politiker da machen, das kann nur schlecht sein. Und sie tritt halt mit so einem düsteren Pathos auf. Aber darum geht es jetzt ja gar nicht. Ich könnte hier vielleicht noch ein bisschen weiter vorlesen. Genau, militante Askese, das ist auch etwas, was natürlich sehr gut zu Greta passt. Also hier kritisiere ich jetzt explizit Greta Thunberg, nicht die ganze Bewegung. Aber was ich an ihr sehe, ist schon so eine wirklich, wirkliche Askese, dass sie auch immer so mit ernstem Blick auftritt, weil es ja nicht möglich wäre, dieses ernste Thema irgendwie auch mal humoristisch zu betrachten. Genau, das ist nur die große Kritik, dass Fridays for Future hier mit so einer Haltung viel zu nah an der Askese und an der alten christlichen Weltsicht ist. Und dadurch, das war nur Pfallers geniale Verbindung, diese christliche Weltsicht wiederum verbindet sich mit der heutigen Spaßkultur. Weil die Spaßkultur nämlich auch von so einer Spaltung der Welt ausgeht. Es wird ja immer gesagt, also es kann ja nichts ernst genommen werden. Warum? Weil in dieser Welt halt, ja gut, da gibt es keine Wahrheit. Da müssen wir alles so ins Ungewisse ziehen. Wir können uns natürlich drüber lustig machen, alles so ironisch betrachten. Aber ja, das ist auch so eine grundlegende Spaltung, die dann da herbeigeführt wird. Und deshalb sind wir hier also die Verbindung zwischen Christentum und heutiger Spaßkultur. Und da sage ich nur, Fridays for Future sollte aufpassen, hier nicht auch mitzumischen in dieser düsteren Suppe. Dann wäre es nämlich so, dass Albrecht von Lucken komplett Unrecht hätte und Fridays for Future nicht der Kontrapunkt ist zur Spaßkultur, sondern die konsequente Fortsetzung dieser Spaßkultur. Das ist nur meine Überlegung. Um mit der heutigen Spaßkultur zu brechen, reicht es also nicht zu sagen, wir müssen jetzt einfach ernsthaft sein und ernsthaft auf das Einhalten der Klimaziele pochen, sondern vielleicht ist so eine Auffassung dann tatsächlich auch wieder zu asketisch und diese Askese ist wiederum schon eigentlich der Vorläufer dieser Spaßkultur. Und da kommen wir dann nicht raus aus dem Teufelskreis. Aber ich fand es nur interessant hier, was Paula noch so schreibt. Deshalb denke ich, kann ich ja noch ein bisschen vorlesen. Genau, es ging auch um die Komödie. Also wir sollten hier das Ziel verfolgen, komödiantischer zu werden. Fridays for Future muss sich hier mehr auf die Komödie besinnen und nicht so sehr auf die Tragödie, die Greta so sehr in den Vordergrund stellt. Ich lese hier vor. Und schließlich bestreitet die Komödie das Prinzip traurig, aber wahr. Die Wahrheit ist für die Komödie keineswegs immer traurig. Und noch weniger lässt sie die These gelten, dass Traurigkeit ein Zeichen von Wahrheit sei. Denn nicht alles, was wahr ist, ist traurig. Und schon gar nicht ist alles, was traurig ist, bloß deshalb auch wahr. Damit widersetzt sich die Komödie jenen verbissenen Wahrheitssuchern, die allein durch das finstere Gesicht, das sie machen, den Anspruch erheben, etwas besonders Wesentliches, Wichtiges oder Authentisches entdeckt zu haben. Diese mehrfache Feindschaft gereicht der Komödie zur Ehre, denn durch sie zeigt sich, dass diejenigen, die die Wahrheit so hochhalten, dass sie sie selbst nicht erreichen können, diejenigen, die hoffen, niemals die Wahrheit berühren zu müssen, weil sie ihr Vergnügen durch die Wahrheit bedroht sehen, und diejenigen, die, umgekehrt, eine Wahrheit jenseits des Vergnügens und damit jenseits der Welt für sich beanspruchen, Verbündete sind. Die Komödie entlarvt die scheinbar so verschiedenen philosophischen Gestalten des zwanghaft skeptischen Dekonstruktivisten, des krampfhaft fröhlichen spaßkulturellen Relativisten und des getrieben weltfernen, humorlosen, asketischen Wahrheitssuchers als Komplizen, als Anhänger ein und derselben tragischen, jeglicher Diesseitigkeit und Heiterkeit der Wahrheit feindlich gesinnten, idealistischen Paradigmas. Gut, das hat also nur noch mal meine Erklärung hier sehr viel besser auf den Punkt gebracht. Wir haben hier also drei Positionen, die erstmal widersprüchlich aussehen, aber in Wahrheit Verbündete sind. Zum einen also die, die die Wahrheit so hochhalten, dass sie sie selbst nie berühren müssen. Ja, das war ja auch so meine Kritik an Fridays for Future, immer diese Wissenschaft so hochzuhalten und so das Vertrauen darin zu betonen, statt einfach mal die Fakten zu nennen. Oder auch wenn es auch nur Halbwissen ist, immer noch besser als einfach so ein blindes Vertrauen. Also einfach so zu hoffen, sie nie zu berühren müssen, weil wir halten sie einfach so hoch. Ein sehr schönes Bild, das Paller da gefunden hat. Das ist die eine Position. Die zweite Position, diejenigen, die hoffen, niemals die Wahrheit berühren zu müssen, weil sie ihr Vergnügen durch die Wahrheit bedroht sehen. Also das ist vielleicht dann so diese Spaßkultur, die Albrecht von Lucke so kritisiert. Wenn wir natürlich nur unser Vergnügen anstreben und sagen, okay, wir sind heute so apolitisch nach der Arbeit, da wollen wir doch uns nicht mehr so groß Gedanken machen, sondern suchen da einfach im Fernsehen Unterhaltung, Ablenkung in irgendeiner ironischen Sendung, dann ist das hier diese Position, also Wahrheit damit reinzubringen, das würde ja unser geistiges Abschalten hier, würde das gefährden. Wir müssen doch einfach uns einfach entspannen, so nach der Arbeit. Und wir dürfen hier nicht zulassen, dass uns da düstere Gedanken über die Wahrheit, ist es nun wahr, ist dies oder jenes, das sollte nicht vorkommen. Deshalb Spaßkultur. Genau, das war die zweite Position. Und die dritte wiederum ist die christliche, die beanspruchen einfach eine Wahrheit jenseits des Vergnügens und damit jenseits der Welt. Und diese drei sind Verbündete. So, Christentum, Spaßkultur und Wissenschaftsgläubigkeit, nenne ich die erste Position mal. Gut, aber ich glaube, das habe ich jetzt ja auch schon länglich ausgeführt. Jetzt gibt es hier nur noch im Anschluss die These vom Vorhang der Erscheinung, die ich ja letztes Mal auch schon angesprochen hatte. Vielleicht kann ich da noch was vorlesen von Pfaller. Das wäre auch interessant. In der letzten Folge haben wir dann also Pfallers erste These behandelt, mit der er den Materialismus, also eine philosophische Haltung, zu erläutern versucht. Diese These war ja die von der einen Welt. Und jetzt kommen wir zu seiner zweiten These, nämlich sich keine Geschichten zu erzählen. Erzählt euch keine Geschichten, beziehungsweise der Vorrang der Erscheinung. Worum es dabei geht, ist laut Pfaller, dass der Materialismus den Individuen sagt, haltet euch mal nicht für das Zentrum der Welt. Erzählt euch lieber keine Geschichte darüber, wie wertvoll ihr so seid und was euch so ausmacht. Ihr seid nicht so frei, wie ihr euch gerne einbildet. Das ist die Haltung. Ich lese hier mal vor. Die Komödie anerkennt die grundlegende Dezentrierung der Individuen, die sich mit Notwendigkeit immer für Subjekte, für Zentren halten. Ihr seid nicht so frei, wie ihr euch gerne einbildet. Diesen höhnischen Zuruf versetzt die Komödie fortwährend ihren Zuschauern, indem sie ihre Figuren als Exempel vor Augen führt. Hier verläuft die entscheidende Demarkationslinie, die den Materialismus der Komödie von den idealistischen Philosophien trennt. Denn letztere charakterisieren sich dadurch, dass sie bekanntlich, vertreten von Kant bis Judith Butler heutzutage, den Menschen immer die Geschichte erzählen, sie seien in Wahrheit freier, als ihnen bewusst ist. Sie könnten mehr verändern, als sie selbst glauben oder wahrhaben wollen. Der Idealismus behauptet also die grundsätzliche Zentriertheit der Menschen in der Welt. Die Welt ist vom Menschen und für den Menschen gemacht. Wenn die Menschen dann einmal faktisch unfrei sind, so kann der Grund dafür folglich nur in einer Schuld und diese Schuld nur bei ihnen selbst liegen. Es ist nichts als selbstverschuldete Unmündigkeit. Wer also den Menschen erzählt, dass sie freier sind, als sie glauben, tut dies nur, um ihnen mit dem nächsten Satz nahezulegen, dass sie an ihrer Misere selbst schuld sind. Sie sind dem Idealismus zufolge deshalb schuld und unfrei, weil sie sich selbst nicht in ausreichendem Maß als frei, das heißt als Subjekte erfahren. Gut, sehr interessant hier der Ausspruch von Kant war ja, dass der Mensch sich doch endlich mal aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit befreien soll. Das war so seine Definition der Aufklärung. Und Pfaller kritisiert das hier, weil, denken wir das mal einen Schritt weiter, was Kant da sagt, dann will Kant mit dem nächsten Satz eigentlich nur den Leuten nahelegen, okay, ja, wenn ihr jetzt aber trotzdem immer noch so unmündig und unfrei seid, dann seid ihr jetzt wirklich halt selber schuld. Also was hier gemacht wird, ist nichts anderes, als den Leuten eine Schuld zuzuweisen. Und es ist ja logisch, dass das nicht so leicht klappen wird. Was kann sich da ausmalt? Einfach so sich befreien aus der Unmündigkeit. Ja, wie soll das gehen? Wie soll der Mensch da den Schritt vollziehen? Aus der Dumpfheit, der starren Gewissheit, in der sein Geist da schwimmt, hin zum aufklärerischen Verstand. Und überall, wo das schief geht, heute sehen wir es, die Verschwörungstheoretiker werden angeprangert. Wie kann es sein, dass Leute so krude Dinge glauben, so absurde Theorien? Dann sind sie eben selber schuld. Ja? Sie sind ja eigentlich freier, sie wären doch frei, ihren Verstand zu benutzen, aber schade. Ja, Leute, da müsst ihr euch an die eigene Nase fassen. Diese zynische Haltung kritisiert also der Materialismus und sagt, okay, ihr seid vielleicht dumm, nicht in der Lage, euren Verstand zu bedienen, liebe Leute, aber ihr seid daran immerhin nicht schuld, weil das Individuum immer schon grundlegend dezentriert ist. Also es ist nicht so fest eingenordet und eingefangen in der Realität und kann sich eine klare Geschichte erzählen, was es jetzt darstellt, was ich bin, was bin ich eigentlich, ist meine soziale Rolle oder mein Beruf, mein Gehalt, was definiert mich? Nein, nichts davon, keine Geschichte, bitte. Das ist das Beste, was wir leisten können, den Individuen zu sagen, ihr seid dezentriert. Und genau, das ist dann materialistisches Denken. Ich lese hier aber nochmal weiter, das ist auch sehr interessant. Hier schauen wir in die heutige Zeit. Gerade unter neoliberalen Verhältnissen hat diese idealistische Denkfigur ihre ideologische Funktion deutlich vorgeführt. Ständig wurde seit den 90er Jahren den Individuen Handlungsmacht eingeredet. Und wo sie sie noch nicht hatten, wurden sie zur Aneignung animiert. Sie sollten sich als Unternehmer oder als Ich-AGs fühlen. Und in der Folge sollten sie sich dann auch für ihr berufliches Scheitern und für das Fehlen von sozialer Absicherung selbst verantwortlich fühlen, anstatt die Ursache in den Verhältnissen zu suchen und dort auf Veränderung zu drängen. Dasselbe gilt wie zuvor auch für Rauchverbote. Sie geben vor, den freien Willen und das eigene der Individuen zu stärken. Nun müssen sie sich keinen fremden Rauch mehr gefallen lassen. Freilich werden sie dann im nächsten Schritt für etwaige Krankheit selber haftbar gemacht. Das ist ein sehr guter Punkt. Wenn wir jetzt Rauchverbote haben, dann ist der nächste logische Schritt ja zu sagen, okay, aber wenn du jetzt Lungenkrebs hast, dann musst du ja zwingend selber schuld sein. Es kann ja nicht sein, dass du dir den Rauch irgendwo anders eingefangen hast, sondern nee, überall in Restaurants und so weiter ist man jetzt ja geschützt als freies, denkendes Individuum. Und wenn es dann trotzdem dazu kommt, zu so negativen Konsequenzen, dann bist du halt selber schuld. Völlig klar, es kann ja nur so sein, im öffentlichen Raum schlägt dir kein Zigarettenqualm mehr entgegen, also kann deine Lunge nur im Privaten durch deine eigene Entscheidung Schaden genommen haben. Und dann solltest du als nächster logischer Schritt natürlich auch privat dafür haften. Ja, das ist ein Punkt, den ich auch schon öfters mir anhören musste von einem konservativen Freund, der meinte, ja, das kann ja wohl nicht mehr sein mit der sozialisierten Krankenkasse hier. Ein Raucher, der ist sich doch eigentlich völlig bewusst des Risikos. Also wer raucht, der muss dann halt selber für die Schäden aufkommen. Es kann ja nicht sein, dass Nichtraucher hier bezahlen. Das nur als kleine Anmerkung von mir. Ich finde, das ist wirklich schon, das geht in die Richtung faschistisches Denken. Protofaschistisch könnte man mal vorsichtig sagen, weil hier ist dann ja wirklich die Frage, der Mensch wird so abgemessen und es wird so gesagt, okay, so und so viele Kosten hast du hier verursacht der Gesellschaft, du bist ihr zur Last gefallen und jetzt sollen wir hier deine Lungenkrankheit behandeln. Da müssen wir aber erstmal genau darauf schauen, ob du nicht vielleicht selber daran schuld bist und durch eigene freie Entscheidungen hier das hättest verhindern können. Das ist nur ein Gedanke, der mir Angst macht. Aber ich lese hier noch mal kurz weiter. Auch auf kultureller Ebene sollten alle ganz sie selbst sein und darauf pochen. Jeder soll nach postmodernem Geschmack seine Identität pflegen und seine eigene Geschichte erzählen und nicht etwa auf etwas hinarbeiten oder etwas für sich beanspruchen, das auch für andere relevant sein könnte. Genau. Das ist also das grundlegende Problem mit diesem Idealismus, also mit dieser Haltung, dass die Menschen ja eigentlich so frei sind und sich nur richtig entscheiden müssten. Als nächster Schritt lauert da schon die Schuld, die dann den Individuen aufgehalst wird. Und der Materialismus sagt dagegen, halten wir uns an die materiellen Dinge. Du als Individuum kannst doch auch auf etwas hinarbeiten, auf ein materielles Gut zum Beispiel, das dann auch für andere interessant ist, wie zum Beispiel dieser Podcast hier. Ja, da arbeite ich ja auch an etwas, was nicht einfach meine Geschichte ist, sondern wenn ich meine Geschichte erzählen würde, würde ich das einem Freund erzählen, so im Privaten. Aber hier habe ich natürlich schon so den Anspruch, was zu sagen, was auch für andere relevant sein könnte. Also mich an einem höheren Ideal auszurichten und mich auch diesem Blick der anderen auszusetzen und ja, mich dieser Beurteilung, die dann auch negativ ausfallen könnte, auszusetzen, weil ich sage, ich arbeite hier auf etwas hin, auf etwas Größeres als ich selbst und schwimme hier nicht einfach nur in meiner eigenen Suppe, in meiner eigenen Geschichte. Aber gut, ich glaube, das waren nur die Auszüge, die ich hier noch vorlesen wollte von Pfaller. Damit reicht es dann für heute mit diesem Philosophen. Ja, ist schon natürlich viele interessante Stellen hier drin, aber ich glaube, wir sind hier eigentlich, bin ich ja noch bei dem Teil, wo ich zurückblicke auf die letzte Podcast-Folge. Und das mit Pfaller muss ich nur noch mal einordnen. Genau. Was gibt es da zur letzten Folge noch zu sagen? Da müssen wir jetzt aber wirklich zum Schluss kommen. Hier bin ich schon fast bei einer Stunde und immer noch nicht darüber hinaus, was letztes Mal war. Das kann ja wohl auch nicht sein. Also, Fridays for Future müsste also schon so eine positive Vision entwickeln, das wäre nur mein kleiner Ratschlag. Mit der Spaßkultur brechen heißt auch, dass wir mit dieser Vorstellung der Apokalypse brechen müssen und uns nicht mehr so daran freuen sollten zu sagen, oh, aber dann wird es ganz, ganz schlimm, wenn wir jetzt nicht umsteuern und diese Kipppunkte überschritten werden, dann haben wir keine Zukunft mehr, wie Leonie sagt. Ja, ich nehme das sehr ernst, was sie sagt und nehme sie sehr ernst. Nur sage ich, es wäre halt besser, würden wir da mal definieren, wie würde ein lebenswertes Morgen aussehen. Weil der Punkt, den Pfaller da gemacht hatte, war ja, dass diejenigen, die sich auch was Erstrebenswertes vorstellen können, auf das sie hinarbeiten, dieses lebenswerte Morgen, diejenigen sind auch eher bereit zu kämpfen. Es ging ja darum, sind die Fanatiker, die Islamisten vielleicht deshalb so gute Kämpfer, weil sie halt diese Welt verachten, also so wie im Christentum, diese Welt ist grundsätzlich schlecht, die nächste Welt ist dann ja die gute. Aber da sagte Pfaller, nein, eigentlich können die Materialisten noch viel besser kämpfen, weil sie dieses Bild haben dessen, was sie anstreben. Und es reicht, dass dieses Leben hier und heute, wie wir es leben, uns nicht mehr genügt, uns so anwidert, anödet, dass wir sagen, lieber der Tod als so weitermachen. Wir kämpfen jetzt für ein besseres Leben und selbst wenn wir dabei unser Leben verlieren, dann ist es das immer noch wert. Das ist jetzt natürlich eine Perspektive, die heute auf die Klimabewegung nicht so zutrifft. Soweit sind wir jetzt noch nicht, militante Auseinandersetzungen hier. Aber ich will da nur mal den Blick öffnen und sagen, ja, die Kommunisten im Spanischen Bürgerkrieg haben da ja damals auch für etwas gekämpft, was für sie einfach eine lebenswerte Zukunft erschien. Und ich empfehle da nur diesen Roman »Wem die Stunde schlägt« von Hemingway. Da kann man das auch nachlesen, wie viel Kraft darin liegen kann in so einer positiven Vision. Und dass die Leute, die Partisanen, die sich da in den Bergen verschanzen und dann die faschistischen Truppen irgendwie immer wieder durch Anschläge da dezimieren sollen, diese Partisanen, die da ein sehr hartes Leben führen in den Bergen Spaniens, die glauben halt trotzdem noch an diese höhere Sache und die glauben daran, dass ihr Handeln wirklich einen Sinn hat, auch wenn es gefährlich ist und mit jedem Tag der Tod lauert, es jeden Tag vorbei sein könnte, aber sie sagen, nee, komm, also die, so wie wir hier und heute leben, ist es nicht mehr lebenswert. Mir ist nicht genug, auf die nächste Welt zu warten, sondern ich will entweder diese Welt verbessern oder halt dabei sterben, wie ich es versuche, sie zu verbessern. Also trotz all der Gräuel, die da geschehen im Krieg, hat so eine positive Vision einfach eine Kraft, die nicht zu leugnen ist. Und ich empfehle dieses Buch, Wem die Stunde schlägt, aber es ist natürlich hart zu lesen und ich bin da auch noch gar nicht ganz durch, weil mir geht es immer so mit so Büchern, die mich so intensiv angreifen, die mich so beschäftigen, da lasse ich die oft monatelang dann liegen, halb gelesen, weil ich da das Gefühl habe, noch gar nicht so richtig verdaut zu haben. Aber gut, ich sollte das auch mal zu Ende lesen. Ein Happy End ist da wohl eher unwahrscheinlich, denn wir wissen ja, der spanische Bürgerkrieg ist nicht zugunsten der Kommunisten ausgegangen, sondern zugunsten der Faschisten. Und das war eben in den 30ern des letzten Jahrhunderts, wo dann danach Franco an die Macht gekommen ist in Spanien. Und Hemingway beschreibt das nur sehr gut. Ich denke, er war auch selber mit dabei, damals im Krieg. Es wurde dieser spanische Bürgerkrieg war also so der Scheidepunkt für Hemingways Generation, der Punkt der Politisierung, an dem man sich halt entscheiden musste, ja, bin ich jetzt Kommunist, Anarchist oder Faschist? Ich weiß nicht genau, wie da die Frontlinien waren. Es gab irgendwie drei Gruppen. Ob da die dritte wirklich die anarchistische Fraktion war, ist auch egal. Heute, sage ich nur, ist dieser Scheidepunkt vielleicht die Klimabewegung, zu der man sich irgendwie stellen muss und bekennen muss, ja. Auf dieser Seite stehe ich. Und hier nur mein Bekenntnis nochmal, ja, natürlich, ich stehe auf der Seite von Fridays for Future. Und das ist mir ja auch erst so richtig klar geworden durch den letzten Podcast. Davor hatte ich ja immer noch so gedacht, ich würde tatsächlich vielleicht auf Seite der Klimawandelleugner stehen. Aber das war nur so eine Verzerrung, eine perspektivische Illusion, sage ich mal, weil ich halt immer wieder No Agenda gehört habe, diesen klimawandelskeptischen Podcast. Und mir das so viel Spaß gemacht hat, dazu zu hören, dass ich natürlich gedacht habe, okay, ich will mir diesen Spaß ja auch nicht verderben durch einen zu ernsthaften Umgang mit dem Thema. Aber ich denke, ich habe da ganz gut rausgestellt mittlerweile, dass ich tatsächlich nicht auf der Seite der Klimawandel-Skeptiker stehe, sondern klar sage, ja, ich erkenne auch die Wissenschaft an und habe es ja immer wieder mitbekommen in verschiedenen Podcasts, wie dem Aufwachen-Podcast, auch wenn ich mich natürlich noch nicht so in die Studien wissenschaftlich eingearbeitet habe. Ja, ist hier meine Entscheidung ganz klar, dass ich auf dieser Seite stehe, aber dann gibt es hier, gehen wir weiter, jetzt müssen wir diesen Part wirklich abschließen, wo wir auf die letzte Folge zurückgreifen. Nur noch ein Punkt. Am Ende ging es dann ja auch um das Schulsystem und mögliche Änderungen. Da ist mir nur noch eingefallen, eine Verbesserung könnte ja auch sein, dass man sagt, überlassen wir den Unterricht doch einfach mal den Schülern. Weil das war nur so ein revolutionäres Konzept, das da meine Spanischlehrerin vertreten hat. Also ich habe mein Abitur ja in Argentinien gemacht, in Buenos Aires. Und die Spanischlehrerin da, Viviana Sintek, habe ich noch in sehr guter Erinnerung. Sie ist einfach reingekommen. Leider hatte ich sie nur für ein Jahr im letzten Jahr, dann in der 12. Klasse. Einfach reingekommen, am Anfang des Schuljahres hat sich vorgestellt und gesagt, ja, sie unterrichtet nur noch auf diese Weise seit 5 oder 6 Jahren, gibt sie keinen richtigen Unterricht mehr, sondern am Anfang des Schuljahres wird das so ausgelost oder zugeteilt. Verschiedene Gruppen von Schülern werden gebildet, immer in 2er- oder 3er-Teams, und jede Gruppe kriegt dann ein Thema zugewiesen und einen festen Termin bzw. 2 oder 3 Schulstunden, in denen sie dieses Thema dann präsentieren dürfen. Und da durften die Schüler dann also ganz frei entscheiden, wie sie den Unterricht gestalten, irgendwie mit Referaten, mit Spielen oder ich kann mich gar nicht mehr so dran erinnern. Ich war in einer Zweiergruppe. Ist auch egal, aber zum Beispiel haben wir da den Don Quixote gelesen, auszugsweise. Wobei das war zum Beispiel sehr eindrücklich und fand ich wirklich einen fantastischen Roman sehr lustig zu lesen. Also es hat was gebracht, es ist was hängen geblieben damals vom Unterricht, und das wäre nur so eine Idee. Vielleicht wäre es ja auch gar nicht möglich, so einfach hier in Deutschland, wo die Bürokratie herrscht, da würde das eher auf Widerstand stoßen, wenn eine Lehrerin da mit solchen Vorschlägen kommt. Aber da ging es halt in Argentinien, und das finde ich, wirft so die Frage auf, geht es wirklich beim Lernen um die objektiven Informationen, die man da aufnehmen soll? Oder geht es vielleicht eher auch so um den Akt des Vermittelns? Also zu lernen, selber was zu vermitteln und selber sich zu überlegen, wie muss ich das jetzt präsentieren, dass die Leute auch nicht abschalten und nicht ständig auf ihr Handy glotzen, sondern hier wirklich bei der Sache bleiben. Oder wie kann ich das machen, dass es mir auch Spaß macht, darüber zu sprechen, wenn ich jetzt hier auch ein nicht so interessantes Thema habe, aber was kann ich daran finden, was vielleicht doch noch irgendwie was für mich Relevantes da aussagt. Also das war wirklich, hat mich sehr beeindruckt, was Frau Sintek da für ein Konzept hatte. Und ja, ist ja nicht mein Anspruch, hier der pädagogische Podcast zu sein, sondern mein Anspruch war ja nur, positive Visionen zu liefern. Was könnte man verbessern? Vor allem unser Leben hier und heute, nicht immer so sehr so weit in die Zukunft schauen, sondern wirklich sagen, ja, hier und heute müssen Verbesserungen her. Also, und das war nur der Vorschlag, ob Fridays for Future nicht auch so ein paar klimafremde inhaltliche Punkte mit aufnehmen könnte in ihr Portfolio. Das gibt doch auch ein bisschen Abwechslung so in der Diskussion, dann wird man nicht immer so reduziert auf dieses eine Thema. Klar, es kann auch für Ablenkung sorgen, dann ist der Fokus natürlich weg vom Klimathema, aber ich finde es einfach wichtig zu sagen, nee, wir sind hier nicht die Schüler, die nur auf morgen schauen und darauf, dass wir später noch eine Erde haben, die bewohnbar ist, sondern auch heute sogar wollen wir schon Veränderungen und Verbesserungen im Schulsystem. Genau. Es ist eben wie in diesem Ausspruch des römischen Philosophen Juvenal: Betrachte es als größte Schande, das nackte Leben höher zu schätzen als die Gründe, wofür es sich zu leben lohnt. Die Gründe also, warum wir gern in die Schule gehen könnten oder warum ein Studium Spaß machen könnte, die müssen wir erstmal höher schätzen als das nackte Überleben. Und ja, die Sorge ums Klima ist berechtigt, aber es ist halt in erster Linie auch wirklich eine Sorge ums nackte Überleben. Also mein Kritikpunkt an Leonies leicht apokalyptischen Vision da, wenn sie sagt, Grönland schmilzt ab, der Meeresspiegel steigt um 7 Meter, wir haben dann keine Zukunft mehr, sagt sie. Mein Kritikpunkt ist nicht, dass das zu apokalyptisch ist unbedingt, sondern okay, sie hat sich damit auseinandergesetzt. Ich vertraue ihr auch wirklich. Sie ist sehr klug, hat sich in einigen, hat hier einige Punkte gemacht, womit sie mich überzeugt hat. Aber mein Kritikpunkt ist halt eher, ja, okay, warum eigentlich soll uns dieses nackte Überleben jetzt so wichtig sein? Warum ist es so entscheidend, nicht zu sterben? Jetzt bei Corona, schwieriges Thema, aber auch da sehen wir das Gleiche, dass so vorausgesetzt wird in unserer heutigen Zeit, das Schlimmste wäre doch zu sterben. Und wir müssen alles tun, alles einschränken, alles runterfahren, nur damit wir hier einige Todesfälle eventuell verhindern können. Denn es ist klar, da darf man nicht aufhängen. Wirtschaft gegen Leben. Also doch, sage ich, da muss man das abwägen. Und das nackte Leben ist wirklich nicht so wertvoll, wie wir es uns da einbilden. Und sagen, okay, wir müssen nicht aber erstmal schauen, dass es hier keine unnötigen Todesfälle gibt. Nee, das ist wirklich zu kurz gedacht und ist halt auch so der Grund, warum ich jetzt wirklich keinen Aufwachen-Podcast oder Fernseh-Podcast mehr gehört habe dieses Jahr. Also ein paar Mal habe ich noch reingehört im Aufwachen-Podcast zum Beispiel, gerade in diese Folge, wo Thilo dann das Aus für den Aufwachen-Podcast verkündet hatte, die habe ich aus Zufall da doch mal wieder reingehört. Aber nee, ich habe dann nicht weitergehört und auch beim Fernsehpodcast nur 2-3 Folgen. Ich hoffe, dass es vor allem mit diesem Corona-Thema zu tun hat, weil ich das wirklich nicht so nachvollziehen kann, wie das da behandelt wird. Oder ja, dass ich da einfach Abstand gebraucht habe. Aber ich hoffe natürlich, dass ich da wieder den Weg zurückfinde, zumindest zum Fernsehpodcast. Aber ja, es ist eben so, dass Stefan dann im März irgendwann im Aufwachen-Podcast auch die Linie vertrat, die Regierung macht doch eigentlich alles richtig und wir müssen uns hier stramm hinter sie stellen. Das hat er nochmal Thilo hier verdeutlicht und auch gesagt, in der Bundespressekonferenz, da sollte man so reingehen mit der Einstellung, der Typ 2 Meter vor mir, der hat Corona und ich muss mich hier einfach schützen und alles tun, um die Ausbreitung zu verhindern, dieses Virus. Ja, ich sage ja, okay, natürlich ist es sinnvoll, Masken aufzuziehen. Das ist überhaupt nicht mein Punkt. Ja, es ist völlig gerechtfertigt, Masken und so weiter. Aber das, was Stefan da ausführt, ist dann wirklich so eine Art totalitäres Denken, wo es sich alles nur noch darum dreht, die Ausbreitung des Virus zu verhindern. Und da kann ich nicht ganz mitgehen, weil es ist genau, wie Juvenal sagt, das nackte Leben, das so hoch zu schätzen, das ist einfach die Schande, die man da begeht. Und ich will einfach, solange ich lebe, noch daran festhalten, dass in diesem Leben etwas geben soll, was irgendwie schön ist. Und dass vor allem die Verfolgung dieses Ziels, was Schönes zu erreichen, wichtiger sein muss, als das nackte Überleben sicherzustellen. Das ist nur so eine Überlegung, die ich da letzte Folge auch mal so unter dem Titel Gesundheitswahn ausgeführt habe. Das ist in der Tat was, worüber ich häufig nachdenke, Gesundheitswahn. Aber hier sind wir jetzt ja eigentlich auch schon wieder abgekommen vom eigentlichen Leitfaden, dem Klimawandel. Gut, aber immerhin habe ich jetzt mal das alles eingeordnet, was dann noch übrig war vom letzten Podcast. Gut, und ich kann hier schon mal klar feststellen, dass es heute nicht dazu reichen wird, noch weitere Clips zu spielen über den Klimawandel und mit Leonie, aber für die nächsten Folgen habe ich auf jeden Fall schon mal angefangen, Leonies Auftritt im Bewusst-Leben-Podcast zu klippen. Das fand ich einen sehr guten Auftritt aus dem Dezember 2019. Und da werden wir reinhören, Genau, aber jetzt halt nicht heute. Es gibt nur noch ein Thema, das ich hier nochmal wirklich behandeln muss. Kurz noch, nicht, dass es falsch verstanden wird, totalitäres Denken. Ich wollte das nicht, Stefans Haltung, dann nicht irgendwie mit dem Faschismus gleichsetzen oder so. Nee, ich meinte so ein absolutistisches Denken, so ein Denken, es zählt halt nur noch jetzt dieses Virus und wir dürfen da gar nicht drüber nachdenken, ob wir jetzt die Wirtschaft ausschalten, ob wir da harte Maßnahmen machen und alles irgendwie schließen. Da dürfen wir gar nicht drüber nachdenken. Es ist ja klar, das nackte Leben ist das Wichtigste. Diese Haltung kritisiere ich nur und sage ich, dass das kann ich nicht nachvollziehen. Dieses eine Thema, das hier aber jetzt noch offen ist, das lautet Verschwörungsdenken. Verschwörungsdenken ist ein Begriff, den ich mir so angeeignet habe, weil ich dachte, es braucht hier wirklich mal einen Alternativbegriff zu den Verschwörungstheorien, die heute so sehr in Verruf geraten sind. Und Verschwörungsdenken war nur so ein Begriff, den ich auch bei Twitter in Leonies Timeline gefunden habe, als sie irgendwie zur Trump-Wahl sagte oder twitterte: Ciao, liebe Rassisten, Nationalisten und Verschwörungsdenker. Also hier geht mir gar nicht um den Tweet, sondern nur um dieses eine Wort darin, Verschwörungsdenker, habe ich gedacht, ja, das ist sehr gut, weil wir müssen tatsächlich wegkommen von diesem alten Begriff Verschwörungstheorien und alles, was immerhin ein anderer Begriff ist, ist hier schon mal zu begrüßen, weil mir ist völlig klar, dass es ein bisschen schwer zu verstehen ist, wenn ich mich hier pro Verschwörungstheorien positioniere. Und diese eine Freundin, die so nett war, meinen letzten Podcast zu hören, hatte mir dann auch die Rückmeldung gegeben, ja, da musste sie doch stutzen bei dieser Stelle, wo ich sagte, das hier sei ein verschwörungstheoretischer Podcast. Und sie meinte, nein, Simon, ich kenne dich doch, du bist kein Verschwörungstheoretiker. Das fand ich sehr schön und hat mir schon mal so gezeigt, ja, tatsächlich, Verschwörungstheoretiker ist nur so ein reiner Kampfbegriff, der benutzt wird, um Leute runterzumachen und zu diskreditieren. Und alles, was sie in dem Moment meinte, war ja, dass ich kein so ein Spinner bin, der jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, welche speziellen Verschwörungstheorien heute so kursieren im Zusammenhang mit Corona zum Beispiel. Aber es ist klar, dass den Querdenkern da dieses Label angeheftet wird, Verschwörungstheoretiker. Ich möchte mich hier nicht mit den Querdenkern solidarisieren, aber einfach an diesem Begriff ein bisschen arbeiten. Was bedeutet das, Verschwörungstheorie? Es ist vielleicht am besten, meinen eigenen Weg, meinen eigenen Zugang zu dem Begriff mal nachzuzeichnen. Alternativlos war der erste Podcast, den ich gehört habe, wenn ich mich richtig erinnere, und zwar so um Weihnachten 2013 rum, Jahresanfang 2014, also vor jetzt schon 7 Jahren. Boah, krass. Das ist wirklich lang her, aber nicht nur, dass mein erster Podcast war, auch der Begriff Verschwörungstheorien kam darin zum ersten Mal vor und Frank und Fefe haben mir da klar gemacht, dass vielleicht als was Positives zu sehen ist, dass es auf jeden Fall interessant ist, sich mit solchen Spinnereien zu beschäftigen. Ja, und dass vielleicht auch mehr dahinter stecken könnte, wenn man sich wirklich so reinarbeitet und da reinfuchst, dass man dann wirklich, also das hat wirklich mein ganzes Weltbild damals gesprengt. Und von diesem Ereignis, sage ich mal, habe ich mich heute immer noch nicht ganz erholt, oder ich stehe halt immer noch auf dieser. Also diese Erkenntnis, dass man so radikal über die Welt nachdenken könnte wie im Alternativlos-Podcast, die ist für mich immer noch zentral und leitet hier immer noch halt mein eigenes Handeln im Podcast. Genau, der Fehler dann nur von alternativlos, meiner Meinung nach, diesen Begriff nie zu ersetzen durch einen anderen, weil klar ist, Verschwörungstheorie ist verbrannt. Das ist klar. Also hier hätte man halt was Positives finden müssen. Genau, aber nur noch ein Punkt zu alternativlos. Also nicht nur der erste Podcast ist mal Verschwörungstheorie, sondern auch eigentlich war es auch der Einstieg für mich in die Politik, weil ich davor mich damit nicht so auseinandergesetzt habe, es mich nicht so sehr interessiert hat. Nur früher in der Schule mal, so in der 9. Klasse, habe ich Zeitung gelesen, hatte ich mal eine Zeitung abonniert und dadurch so ein bisschen einen Blick auf die Politik bekommen, der aber nicht besonders fundiert war. Und danach, ja, ist auch nicht schlimm, sage ich. Ich sage ja auch, es sollten sich wirklich die Leute mit Politik beschäftigen, die es auch interessiert. Und es darf nicht so sein, dass wir da so eine Haltung entwickeln, zu sagen, der einzelne Bürger ist auch in der Pflicht, hier in der Demokratie sich seine Meinung zu bilden und sich rational da auseinanderzusetzen. Nee, sondern nur, wenn es wirklich Lust macht, wenn es Spaß macht, dann ja. Aber wenn nicht, dann lasst, liebe Leute. Also Politik ist ein schwieriges Feld und mir ist da nur klar geworden durch Alternativlos, dass ich tatsächlich zu denen gehöre, die nicht davon ablassen können und wollen, über Politik nachzudenken. Genau, also Alternativlos stellte da wirklich den Einstieg in ganz viele verschiedene Felder dar und dann in diesem Jahr 2014 habe ich mich so ein bisschen politisiert, dann erst 2015 richtig durch die Griechenland-Krise und die Wirtschaftspolitik-Erklärungen von Heiner Flassbeck etc. Also das war der Punkt, der mich inhaltlich so geprägt hat in der Politik, Wirtschaftspolitik und Flassbecks Erklärungen dazu. Der Einstieg war alternativlos, aber Flassbeck ist auch ein guter Punkt, ja, weil der steht ja auch in einer Art und Weise gegen den Mainstream, dass man auch ihn schon wieder als Verschwörungstheoretiker bezeichnen könnte und sagen könnte, okay, was der da für Theorien aufstellt über Ökonomie, das widerspricht ja der gängigen Lehrmeinung. Also ja, das stimmt, was da in den Lehrbüchern steht, das ist in der Tat entgegengesetzt zu dem, was Flassbeck so lehrt. Und insofern müssen wir da klar sagen, ja, Verschwörungstheorie, wenn wir es so definieren, einfach alles, was der herrschenden Meinung widerspricht, ist eine Verschwörungstheorie, dann ist Flassbeck auch ein Verschwörungstheoretiker. Und das zeigt nur meinen positiven Blick auf Verschwörungstheorien. Bei Alternativlos, ja, da geht es viel um Geheimdienste, auch natürlich um Hacking. Frank und Hefe sind ja Hacker vom CCC, aber ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, worum es in den ersten Folgen damals ging. Ich habe die dann alle in einem Rutsch weggehört und auch zwei- oder dreimal gehört. Aber es geht auch gar nicht darum, was da als Inhalt zur Debatte stand, sondern einfach eine Art und Weise, auf die Welt zu blicken. Und zwar mit dieser grundlegenden Infragestellung. Ein Begriff, den Frank und Pfeff da immer wieder gebracht haben, war Major Consensus Narrative, also ein Narrativ, der sich so als Konsens etabliert in der Gesellschaft. Und genau, ich denke, das war ihre Definition der Verschwörungstheorie, dass die diesen Major Consensus Narrative in Frage stellt. Es gibt also dieses Narrativ, auf das wir uns alle so mehr oder weniger einigen können. Zum Beispiel in der Wirtschaft, dass doch die Marktwirtschaft ganz gut ist und uns hier Wohlstand und Sicherheit beschert. Und ja, was dieses Narrativ dann unterminiert, muss eine Verschwörungstheorie sein. Und das war auch das, was Stefan im Aufwachen-Podcast so einmal erklärt hatte. Auf meine Nachfrage in einem Kommentar, da sagt er, ja, Verschwörungstheorie ist halt einfach etwas, was noch nicht genügend Zugkraft in der Gesellschaft gewonnen hat. Also es geht nicht so sehr um Wahrheit oder Nicht-Wahrheit, sondern es ist einfach eine Geschichte, die noch nicht diese Zugkraft hat, dass sie im Major Consensus Narrative angekommen ist. Verschwörungstheorie heißt für mich einfach eine Infragestellung der offiziellen Geschichtsschreibung. Und das ist ja eigentlich das Normalste der Welt. Wenn wir in die Geschichtswissenschaft schauen, dann gibt es da natürlich immer das Problem, dass Quellen unzuverlässig sind, dass man nicht so richtig weiß, wem man dann vertrauen kann. Dass natürlich immer die Sieger die Geschichte schreiben, das ist eine perspektivische Verzerrung. Da muss man sich immer bewusst sein als Historiker. Und da kann man natürlich auch nichts wirklich dagegen machen oder sagen, wir rücken das wieder gerade. Nee, sondern diese Verzerrung ist die grundlegende Verzerrung der Geschichte, dass sie halt von den Siegern gemacht wird. Und als konkrete Verschwörungstheorie, gut, nenne ich hier mal John F. Kennedys Ermordung, ja, wo ich mich so ein bisschen an der Oberfläche damit auseinandergesetzt habe und für mich gesehen habe, okay, die offizielle Geschichte, die hat ein paar Löcher und Lücken, die nicht so leicht zu füllen sind. Also hier kommen wir dann nicht drum herum zu sagen, die Verschwörungstheorien haben recht. Aber womit haben sie eigentlich recht? Es geht nicht darum, eine komplette, konsistente Theorie aufzustellen, die jetzt erklären würde, wer hat stattdessen John F. Kennedy ermordet. Also es war nicht Lee Harvey Oswald. Ich denke, das kann man so festhalten als Verschwörungstheoretiker. Aber es kann jetzt nicht meine Aufgabe als Verschwörungsdenker sein, dass ich jetzt hier die Beweisführung mache und sage, aber so und so ist es stattdessen passiert, sondern ich kann einfach sagen, okay, da gab es diese Kugel, die magische Kugel, die angeblich Kennedy getötet haben soll. Und es wurde halt so zu Recht fabuliert, dass Oswald es nur war, der Einzeltäter. Aber es gab halt zu viele Schusswunden bei Kennedy, deshalb musste man diese magische Kugel erfinden, die dann irgendwie von rechts in die Schulter und dann links wieder raus und nochmal rein in den Körper und ins Knie und so weiter. Das musste man erfinden, um diese Theorie also aufrechtzuerhalten, dass es ein Einzeltäter war. Ja, und da sage ich, da setzt der Verschwörungsdenker an und sagt, hier gibt es aber eine Lücke in der offiziellen Version, also das kann ich nicht ganz hinnehmen, diese Geschichtsschreibung. Und nur darum geht's. Es geht nicht um eine Weltverschwörung, denn das ist natürlich dieses Strohmann-Argument, das dann von den Verschwörungstheorie-Kritikern immer wieder aufgemacht wird. Wie gesagt wird, ja, es wäre viel zu kompliziert, wenn da jemand wirklich die Fäden in der Hand halten würde und alles im Blick haben würde. Ja, das ist mir auch klar. Darum geht's nicht. Das ist nicht mein Begriff einer Verschwörungstheorie, sondern mein Begriff ist sogar noch viel weiter. Ich sag mal, alles, vor allem jedes subjektive, eigenständige Nachdenken ist in letzter Konsequenz eine Verschwörungstheorie. Aber verbinden wir das nochmal kurz mit Fridays for Future. Ich würde mir da ja ein Verschwörungsdenken wünschen bei Fridays for Future. Leonie hat da ja angeprangert, was die Bundesregierung alles versäumt zu tun. Sie hat zwar dieses Klimaabkommen in Paris unterschrieben, aber weiß es vermutlich gar nicht mehr so richtig, was da drin stand oder will es zumindest nicht mehr wahrhaben, will sich gar nicht mehr erinnern, dass da ja so ambitionierte Ziele drin standen, die jetzt mit der derzeitigen Politik niemals auch nur ansatzweise umgesetzt werden können. Aber genau, das reicht mir halt nicht, hier das nur anzuprangern, sondern hier müsste wirklich das Verschwörungsdenken einsetzen und man müsste sagen, okay, es hat sich also im Kanzleramt oder im Bundestag eine Gruppe von Verschwörern gebildet, die vehement die Einhaltung dieses Klimaabkommens verhindern will. Diese Gruppe blockiert jeden Schritt in die Richtung eines schnellen Technologieumstiegs. Und wir haben es gesehen, beziehungsweise im Aufwachen-Podcast 419 mit Leonie wurde es behandelt, dass dieser Kohleausstieg eine reine Farce ist und den Kohlekonzern wird dann noch Geld einfach nachgeworfen. Einfach so. Also es wird das Gegenteil dessen getan, was nötig wäre im Sinne des Klimaschutzes. Und da können wir dann tatsächlich diese Verschwörungstheorie eigentlich mit Recht aufstellen und sagen, ja, da gibt es aber diese Verschwörer, die handeln so, dass sie nach außen sagen, ja, Paris ist uns wichtig, aber eigentlich betreiben sie hier eine parallele Agenda und blockieren hier nur so. Also die haben sich tatsächlich verschworen und entgegen ihrer offiziellen Haltung haben sie hier etwas unternommen, um das alles zu sabotieren. Also eine Verschwörergruppe. Und ja, ich sag nur, das würde ich mir wünschen, aber wenn das dann so aufgestellt wird von Fridays for Future Seite, dann würde das auch mit Recht eigentlich als Verschwörungstheorie wieder bezeichnet werden von der Bundesregierung, weil, wie gesagt, Verschwörungstheorie ein sinnentleerter Begriff ist, der einfach nur zur Abgrenzung dient. Also die Selbstwahrnehmung der Regierung, die ist es, was definiert, was jetzt Verschwörungsdenken ist und was legitimes Denken ist. Leonie würde sich da also dann außerhalb dieser Selbstwahrnehmung stellen, wenn sie sagt, aber die Regierung tut in Wirklichkeit nicht alles für das Klima, sondern blockiert sogar noch wichtige Schritte in Richtung einer Klimawende, dann stellt sie sich außerhalb dieser Selbstwahrnehmung der Regierung und macht sich damit zur Verschwörungstheoretikerin. Aber das ist nur meine Forderung, das als etwas Positives zu begreifen. Ja, wir müssen tatsächlich so verschwörungsdenkerisch rangehen. Denn, genau, überlegen wir mal, was ist da eigentlich los? Also, warum klappt das nicht so richtig mit der Klimawende? Wenn die Politiker doch sagen, sie nehmen Paris ernst, Merkel grenzt sich natürlich ganz klar ab gegen Trump, den bösen Klimawandelleugner, und sagt, wir hören auf die Wissenschaft, ja sicher doch, gar keine Frage, dass wir das anerkennen, was uns hier die Wissenschaft für Wahrheiten präsentiert. Und dadurch denkt sich der Bürger in Deutschland dann, okay, immerhin erkennen sie es an. Und das ist ja schon mal besser als das, was Trump macht. Ja, sicherlich, immerhin ist sie noch so rational und stellt sich ja nicht gegen die Wissenschaft. Aber wenn Merkel dann halt in ihren Handlungen das Gegenteil vertritt und hier in Wirklichkeit ja, auf dasselbe hinausläuft, wie was Trump macht, mit minimalen Unterschieden, okay, vielleicht, ja, dann, also wie sollen die Leute, wie soll der deutsche Bürger das dann durchschauen? Weil der Bürger ist doch so ordnungsliebend und glaubt eigentlich daran, dass alles doch seine Richtigkeit hat. Also es braucht wirklich dieses Verschwörungsdenken nur durch so ein radikales Bloßstellen der Regierung und der Unfähigkeit der Regierenden. Nur dadurch kann der Bürger vielleicht mal aufgerüttelt werden. Aber es ist auch klar, dass sowieso immer dieses Argument im Raum steht, ja, aber die Wirtschaft wollen wir nicht anfassen. Also zu Corona wollen wir sie merkwürdigerweise doch mal abschalten. Aber wegen dem Klimawandel stand es nie wirklich zur Diskussion, dass wir da ernsthafte Einschnitte machen würden in unsere Wirtschaft, weil ich denke, ja, da ist dann auch nicht so sehr die Politik schuld, sondern tatsächlich die Haltung jedes Bürgers, der sich dann halt auch wieder überzeugen lässt von so einer lahmen Ausrede, wenn Merkel sagt, ja, aber wir dürfen unseren Wohlstand nicht gefährden, dann nickt jeder und sagt, oh, okay, eigentlich stimmt's, ja, die Wissenschaft mag sein, dass die das sagt, es wäre jetzt mal an der Zeit, da aufs Gas zu drücken mit dem Klimawandel, dass wir was dagegen unternehmen. Aber wir wissen ja, eigentlich ist uns unser Wohlstand doch noch wichtiger. Also vor allem in Deutschland hat man immer diesen Gedanken des globalen Wettbewerbs, in dem man da steht. Und wir Deutsche sind jetzt halt ganz an der Spitze. Auch wenn wir das selber vielleicht gar nicht so wahrnehmen in unserer pessimistischen, grüblerischen Weltsicht, ist es doch so, unsere Unternehmen stehen da so gut da, dass wir sagen, ei, Das darf jetzt natürlich auf keinen Fall gefährdet werden, auch nicht dadurch, dass wir was gegen den Klimawandel unternehmen. Das war nur meine Überlegung hier. Braucht es halt dann so eine Konfrontation mit diesem radikalen Zynismus, der da wirklich lauert auf der Ebene der Regierung? Und erst wenn man das mal so klar macht, wie zynisch diese Politiker da wirklich agieren und wie weit da Reden und Handeln auseinanderklafft, erst dann kann man vielleicht die Leute mal aufrütteln. Dann gibt es noch eine andere Verschwörungstheorie, einen verschwörungsdenkerischen Ansatz, den ich mir von Fridays for Future vorstellen könnte. Schauen wir mal auf das Pariser Klimaabkommen und stellen da schon mal die Frage, war das nicht eigentlich die große Verschwörung? Also 2015 wurde es unterzeichnet, aber warum eigentlich? Ging es wirklich darum, die Ziele, die da so beschlossen sind, einzuhalten? Oder wurde da vielleicht schon so hinter verschlossenen Türen dann argumentiert, ja okay, bitte unterschreibt hier mal alle schön, liebe Chinesen, und bitte unterschreibt einfach, aber um die Einhaltung wird sich danach keiner scheren. Also es ist ja nichts zu befürchten im Sinne von Sanktionen oder so, dass man hier wirklich mal mit Konsequenzen zu rechnen hätte, wenn man hier in grober Art und Weise seine Ziele verfehlt, auf die man sich da verpflichtet hat. War das nicht eigentlich schon von Anfang an so die Verschwörung, die da drin steckte? Dass also nur so ein Dokument unterschrieben wurde, um zu signalisieren, ja, wir haben es verstanden, wir haben uns geeinigt, und es ist aber auch klar, dass der Bürger dann damit zufrieden sein wird, weil er ja eben genau das hinnehmen wird, was ich vorher gemeint habe. Wir wollen doch unsere Position im Wettbewerb nicht gefährden. Also klar erkennen wir das an, dass das wichtig ist mit dem Klimawandel, und wir sehen die Wissenschaft, aber jetzt haben wir das ja so unterschrieben, und dann reicht es ja auch, wenn wir da hier und da uns mal bemühen, vielleicht ein oder zwei Ziele einzuhalten, aber im Großen und Ganzen war das vielleicht niemals die Idee von den Politikern, die das unterschrieben haben. Und ja, genau, vielleicht hat man solche großen Player wie China dann eben gerade dadurch dazu gekriegt, noch zu unterschreiben, indem man ihnen klargemacht hat, was dem engsten Zirkel der Verschwörer dann sowieso schon klar war, dass es überhaupt keine Sanktionen geben würde, dass es völlig egal war, dass es einfach nur darum ging, diese Unterschrift zu leisten und so den Anschein entstehen zu lassen, alle würden an einem Strang ziehen, und es wäre wirklich so ein Dokument, das jetzt für alle irgendwie verpflichtend wäre. Deshalb ist es ja auch so absurd, wenn dann Trump da gegeißelt wird dafür, dass er ausgestiegen ist aus dem Klimaabkommen. Also ja, okay, das ist natürlich im Sinne des Klimas kein guter Schritt, aber ganz ehrlich, macht das jetzt den Unterschied? Also natürlich ist die USA da ein großer Player, und aber ist es jetzt wirklich relevant, ob die da mit drin sind, oder ist es nicht eigentlich so, dass man sagen kann, immerhin sind die nochmal ehrlich und nicht wie wir Deutschen, die wir uns klar dazu bekennen, aber nur mit Lippenbekenntnissen und dann im politischen Handeln doch was ganz anderes tun. Und hier zum Beispiel in Deutschland immer noch so stark auf die Kohleverstromung angewiesen sind. Sondern nee, Trump, der ist ehrlich, und das lobe ich mir an ihm, dass er sagt, nee, ich bin halt so beschränkt, sag ich mal, in meinen geistigen Möglichkeiten. Also Trump redet sich da gar nicht raus, indem er das irgendwie auf der wissenschaftlichen Ebene angreift, sondern sagte damals im Wahlkampf, ja, der Klimawandel existiert nicht und ist eine Verschwörung, oder die Chinesen haben ihn erfunden. Ja, das ist eine ehrliche Haltung, und immerhin wissen wir dann, wo er steht. Er ist außerhalb des Pariser Klimaabkommens. Okay, dann ist doch gut. Dann wissen wir als Klimabewegung ja, auf wen können wir zählen und auf wen nicht. dann wissen wir, wenn wir das Klima retten wollen, müssen wir es halt ohne Trump schaffen. Aber wenn jetzt jemand wie Merkel da steht und sagt, ja, natürlich unterschreibe ich hier und das ist ganz schlimm, war ja auch bezeichnend Merkels Reaktion damals auf Trumps Ausstieg aus dem Abkommen, wie sie sich da als die Retterin der Wahrheit und der Vernunft präsentiert hat. Jemand wie Merkel dann, die sabotiert das Ganze doch auf viel schamlosere Weise. Weil hier kann die Klimabewegung jetzt nicht mehr so einfach feststellen, steht sie jetzt außerhalb unserer Ziele oder innerhalb, weil scheinbar stimmt sie damit überein und erkennt das vollkommen an. Aber wenn wir dann halt auf ihre Bilanz blicken, also jetzt nach 16 Jahren hätte sie ja auch mal Zeit gehabt, was zu machen, da kann man nur feststellen, also sorry, aber das reicht nicht, schon gar nicht, um den Titel Klimakanzlerin zu rechtfertigen, aber es reicht auch sicherlich nicht, um sie überhaupt aufzunehmen in die Reihen derer, die aktiv was tun wollen gegen den Klimawandel und nicht nur schöne Reden halten wollen. Das also, sage ich, ist schlimmer als Trumps Haltung hier. Und hier bräuchten wir dieses Verschwörungsdenken, das dann genauso eine Sabotage von Merkel offenlegt und anprangert und sich nicht mehr so an Trump aufhält, der doch eigentlich hier in diesem Punkt einfach nur ehrlich ist und von Anfang an klar sagt, die Wirtschaft ist ihm halt wichtiger als das Klima. Okay, das ist schön und das ist ja auch genau Merkels Position, nur dass sie dabei verlogen ist. Genau, aber jetzt müssen wir hier wirklich tiefer einsteigen, philosophischer werden. Meine These ist also, eine Verschwörungstheorie hat eine grundlegend positive Funktion, solange sie halt in einen aufklärerischen Verstand eingebettet ist. Das heißt also, Verschwörungstheorie ist zunächst einmal eine Abwehr des Außerhalb, eine Rückbesinnung auf das Innere und das, was ich subjektiv als glaubhaft erkenne. Von außen gibt es ja diese Macht des Major Consensus Narrative, der da auf uns wirkt und der uns dazu bringen will, ihn zu akzeptieren und zu sagen, okay, ich will auch zur Herde gehören, wie Nietzsche gesagt hätte, die gute europäische Herde. Die will immer beisammenbleiben und wird zusammengehalten von diesem Major Consensus Narrative. Und ich will hier ja nicht ausbrechen und zum Beispiel den Klimawandel leugnen. Also eine Verschwörungstheorie ist eben genau diese Abwehr des Außen. Sie sagt, nee, ich versenke mich erstmal in mich selbst und nehme das wichtiger als das, was da von außen auf mich einprasselt. Das finde ich nur diese geniale Geste des Verschwörungsdenkers. Das Verschwörungsdenken ist also aus meiner Sicht identisch mit der Subjektivität. Die fundamentale Position eines denkenden Subjekts ist es ja, sich in sich selbst zurückzuziehen und einfach so misstrauisch zu sein gegenüber der äußeren offiziellen Wahrheit und die immer wieder in Frage zu stellen, immer wieder fast hysterisch, könnte man sagen, mit Slavoj Žižek, da so Hysteriker zu sein und zu sagen, aber das glaube ich einfach nicht, was mir da vorgesetzt wird, aber ich glaube nicht, dass ich das bin, was du mir hier gerade erklärst, was ich sein soll, sondern ich will da ausbrechen aus diesem Konstrukt, das mich da so gefangen nimmt. Also mir geht es hier überhaupt nicht darum, zu sagen, liebe Leute, schaut doch mal hin bei Verschwörungstheorien, da gibt es einzelne, die sind ganz gut, wie zum Beispiel bei John F. Kennedys Ermordung, da müsste man mal genau hinschauen. Nee, das war überhaupt nicht mein Punkt, dass da gute und schlechte Verschwörungstheorien gibt, sondern das Verschwörungsdenken an sich ist schon etwas Wertvolles und sollte gepflegt werden. Und wir sollten uns eben nicht davon abschrecken lassen, dass jetzt so eine Hetzjagd gemacht wird auf Verschwörungstheoretiker. Klar, viele haben da auch ihre kruden Theorien, aber das ist ja überhaupt nicht relevant. Also da können wir uns auch einfach sagen, okay, wenn wir das mit unserem Verstand leicht widerlegen können, was die da behaupten, die Verschwörungstheoretiker, dann ist es ja auch keine Gefahr für uns. Und ja, denken wir doch einfach selber weiter und machen uns da Gedanken, aber halten uns nicht daran auf, dass die bösen Verschwörungstheoretiker da irgendwie uns beeinträchtigen würden oder uns was wegnehmen würden. Das ist doch der Punkt. Faller schreibt da von dieser Idee, dass der andere, der wird heutzutage oft zum Dieb des Genießens gemacht. Das Rauchen ist ja ein Beispiel, das bei ihm immer ganz stark im Vordergrund steht. Also wenn da jemand auf der Straße raucht, ja, dann erweckt das auch so ein Widerwillen. Das ist wirklich etwas, was mir ist so klar geworden ist durch die Lektüre von Pfaller. Warum ist es so ungut, da Raucher zu sehen auf der Straße? Ist es so, dass wir uns da denken, oh, den müsste ich doch helfen und ihn aufklären über die Gefahren des Tabakrauchens? Nee, sondern es geht darum, sagt Pfaller, dass der Raucher in dem Moment der Dieb unseres Genießens ist. Wir unterstellen dem, der hätte Zugang zu so einem unglaublich großen Genießen, zum Beispiel durch seine Zigarette jetzt. Und davon sind wir abgetrennt von diesem Genuss. Und dadurch müssen wir sagen, der ist jetzt der Dieb und alles, was der verursacht, stört uns. Also zum Beispiel Zigarettenrauch können wir gar nicht mehr haben heute. Früher, sagt Pfaller dann, war es mit den Zigaretten ja sogar so, dass manche vielleicht gesagt hätten, okay, ich bin kein Raucher, aber zünden Sie sich gern Ihre Zigarette hier an, weil ich mag es, wie das riecht und es sieht so elegant aus zu rauchen. Und wenn ich danach auch ein bisschen rauchig rieche, ist das auch ganz gut, weil das dann denken die Leute vielleicht, ich bin ein Intellektueller. Das war nur eine witzige Stelle, fand ich ja. In der Tat, das kann man sich heute nicht mehr so denken, aber früher vielleicht wirklich. Rauchen hat was zu tun, das machen Intellektuelle, also selbst wenn ich nicht Raucher bin, kann ich daran sogar Lust empfinden, dass andere rauchen und an mir da auch was haften bleibt von dieser unguten Substanz. Ja, das war nur eine kurze Abschweifung, aber genau, der Dieb des Genießens ist dann heutzutage, vor allem jetzt in der Corona-Zeit, immer mehr der Verschwörungstheoretiker. Der nimmt uns das so weg und wir sagen, das sind ja die Idioten, die sind jetzt daran schuld, dass die Zahlen so hoch sind und so weiter. Also ganz klar, das sollten wir nicht verfolgen, so ein Denken, so ein Abwälzen der Schuld auf den Verschwörungstheoretiker, sondern stattdessen selber aktiv werden und sich ins Verschwörungsdenken stürzen. Ein Punkt noch zu Verschwörungsdenken, der ist dann doch ganz wichtig, finde ich, nämlich können wir das auch wieder mit der Liebe verbinden und sagen, ja, was ist die Liebe eigentlich? Ist sie nicht auch eine Verschwörungstheorie? Denn wir sehen heute, die Scheidungszahlen gehen hoch. Es scheint kaum mehr möglich zu sein, eine langfristige Beziehung zu führen, so wie meine Großeltern zum Beispiel, die jetzt wieder vereint sind, nachdem meine Oma gestorben ist. Ja, das ist etwas, also da sind sie wieder vereint, zumindest im Grab. Und heutzutage kann man sich dann schon überlegen, wäre das wirklich noch möglich, dass man so lange zusammenbleibt und ein ganzes Leben miteinander führt und da auch hinwegsehen kann über all die Sachen, die einen stören am anderen. Und dann natürlich nach 50 Jahren Ehe ist das auch irgendwann dahin mit der Aufregung und mit der Neuigkeit und das, was man da am anderen vielleicht am Anfang so toll fand, das nervt einen dann vielleicht noch, aber wie kann man das schaffen? Können wir das heute überhaupt noch schaffen? Anscheinend nicht, wenn wir da einfach in unsere Zeit schauen, aber wie kann es dann trotzdem noch Liebe geben? Das ist nur meine Überlegung, vielleicht weil die Liebe doch eine Verschwörungstheorie ist und die Leute sich hier so dazu aufraffen müssen, gegen jede Logik diesen Gedanken zu konzipieren, dass Liebe möglich sein könnte. Und ja, so sagen, okay, die ganze Welt hat sich scheinbar verschworen gegen die Liebe und es ist nicht mehr so leicht, aber ich glaube trotzdem daran, dass der andere mich auch zurücklieben wird, wenn ich ihm jetzt meine Liebe erkläre. Denn das ist ja immer so das reziproke Element in der Liebe. Also reziprok finde ich ein schönes Wort, weil es ist so dieses Geben und Nehmen. Ja, ich gebe etwas ganz umsonst bei der Liebe, schenke ich einfach so mein Herz dahin, aber vielleicht erwarte ich ja eigentlich auch was zurück, nämlich die Zuneigung des anderen. Und es ist immer so ein reziprokes, aber man kann sich ja nie sicher sein. Also es ist ja kein Vertrag, der da geschlossen wird. Deshalb, in dem Moment, wo ich einfach so mein Herz dahin schenke, ist es doch wirklich so eine Art Verschwörungstheorie, dass ich mir sage, okay, aber im Kopf von dem anderen, da gibt es vielleicht auch diese Verschwörung der Liebe. Hoffentlich gibt es da auch dieses Gefühl der Liebe. Und das bilde ich mir jetzt einfach so ein. Ich kann es nicht wissen. Ich kann nie wissen, was die andere da über mich denkt. Aber ich fabuliere mir das einfach mal zurecht. Und das ist dann die Grundbedingung für Liebe. Richtig, richtig. Die Liebe, aber das war nur ein weiteres Beispiel hier für Verschwörungsdenken und wie uns das weiterhelfen kann. Jetzt bin ich hier, glaube ich, durch mit meinen Punkten, die ich zu Verschwörungsdenken machen wollte. Ja, ich glaube schon, das hat so einen guten Überblick mal gegeben, weil es war klar, ich wollte diesen Begriff Verschwörungstheorie nicht einfach so benutzen, ohne ihn zu erklären. Das ist mir klar geworden, macht keinen Sinn in der heutigen Debatte, die da ein bisschen aufgeregt ist und die ich aber auch gar nicht richtig verfolge. Wie gesagt, meine Nachrichtendiät ist da sehr strikt und ich versuche das wirklich ganz von mir wegzuhalten, jegliche Nachrichten. Jetzt gibt es eigentlich nichts mehr, was ich mir so vorgenommen hatte, noch zu sagen. Also es gibt noch einen Punkt, ja gut, noch eine kleine Entschuldigung. Letztes Mal, da habe ich Leonie bei Minute 14:30 etwa als Mädchen bezeichnet und das hat einfach keinen Sinn gemacht in der Situation. Studentin wäre da ein viel besseres Wort gewesen und da dachte ich nur, wäre es ganz gut, das nochmal einzuordnen, weil es ist vielleicht so leicht sexistisch, aber ich weiß nicht, ob man das wirklich so bezeichnen könnte. Jedenfalls ist klar, dieser Kontrast, ja, Max, der eigentlich nur ein paar Jahre älter sein kann als Leonie, habe ich dann später als Mann bezeichnet. Und da denke ich, sollte man einfach sensibel sein und darauf aufmerksam machen, wenn dann sowas auffällt, solche Inkohärenzen, warum ist das im einen Fall ein Mädchen und hier ein Mann? Genau. Nur auf der anderen Seite sage ich auch, ja, mir fehlt da halt so ein Wort statt junge Frau, was kann man da sagen? Mädchen, wo ist da die Grenze, wo man noch sagen kann, Mädchen oder Frau? Also es bräuchte halt schon so ein Wort, das da nicht richtig gibt. Und ja, auch im Spanischen, im Englischen, denke ich, wird dieses Wort, werden diese Wörter für Mädchen vielleicht noch ein bisschen weiter verwendet, in weiterem Sinne, jetzt nicht nur so für Jugendliche. Aber okay, das ist nur eine kleine Randbemerkung hier, falls sich jemand verletzt gefühlt hat, okay, bin ich auch bereit, hier nochmal zu reflektieren. Jetzt gibt es einen Clip, den ich aber doch noch spielen will, und zwar von einem Podcast auf Italienisch, nämlich Daily Cogito. Den habe ich da so entdeckt und ja, ich kann ein bisschen Italienisch, aber wirklich nicht so viel und kann da auch nicht alles verstehen. Deshalb, liebe Hörer und Hörerinnen, falls ihr des Italienischen mächtig seid, könnt ihr da doch mal reinhören und mir auch gerne berichten, was da so besprochen wird. Wobei ich sag mal, jetzt, nachdem ich ein paar Folgen gehört habe, kann ich schon ganz gut mitkommen. Es ist wirklich wunderschön, allein diese Sprache zu hören und auch die Gedanken, die der Philosoph da ausbreitet, sind wirklich, wirklich bedenkenswert. Der Podcast heißt also Daily Cogito und ist von Eric Dufin. Ein ziemlich reichweitenstarker Podcast, glaube ich. Also hier natürlich nicht in Deutschland, aber okay. Und ja, also ich kann ein bisschen Italienisch, wollte ich da nur anmerken, weil im Studium die Semesterferien haben da schon immer relativ viel Zeit gegeben. Und ich konnte da viel reisen, ein paar Monate nach Italien. Deshalb, da habe ich das nur so ein bisschen gelernt, als ich dann auch als Workaway-Arbeiter da unterwegs war. Und teilweise gab es da Gastgeber, die auch nur Italienisch gesprochen haben. Das war nur dieser Druck, ja. Tatsächlich muss man sich immer so einem gewissen Druck aussetzen, um was zu lernen. Das habe ich auch da gesehen, weil der Paolo konnte da wirklich gar kein Englisch oder sehr schlecht und musste ich halt ein bisschen Italienisch lernen. Es ging schon und ich bin wirklich erstaunt, wie viel da hängen geblieben ist. Deshalb sage ich nur, es ist nicht alles schlecht am Studieren. Immerhin, die Semesterferien sind lang, ja, die kann man nutzen. Und für mich war es auf jeden Fall das Beste, was ich mitgenommen habe aus dem Studium, dass ich Italienisch zumindest so ein paar Brocken gelernt habe in den Semesterferien. Und ja, diese Sprache, die ist so unglaublich schön. Also es ist halt so, dass mir da immer so vorkommt, da spricht man aus der reinen Lust daran, wie die Worte klingen. Ja, also da kann es doch gar nicht so sehr um den Inhalt gehen, denke ich mir da, wenn man Italienisch spricht. Wie kann das sein? Da ist doch die eigentliche Motivation, einfach diese Worte so zum Klingen zu bringen. Also gut, das ist nur meine Überlegung zum Italienischen. Und wir können uns das gleich mal anhören. Aber worum es da geht in diesem Ausschnitt, ist die Definition der Philosophie. Also Rick versucht da mal auf eine Hörerfrage hin zu definieren, was ist Philosophie? Und das fand ich nur ganz wichtig, auch für diesen Podcast, um sich mal zu überlegen, was betreibe ich hier eigentlich? Ich meine, ja, es ist schon vielleicht mein Anspruch, Philosoph zu sein. Ich weiß nicht. Aber das fand ich einfach eine schöne Stelle und die hören wir uns gleich mal an. Dann kann ich ja danach so ein bisschen übersetzen.
Come dovrei dire io, come definirei la filosofia? In realtà non lo so, però se dovessi trovare una formula che dice che cos'è la filosofia, beh, per me la filosofia è uno stile discorsivo che usa il linguaggio e l'argomentazione inerente al linguaggio attraverso un uso preciso del linguaggio il più possibile per studiare la relazione fra l'individuo e il mondo. Per me è questa la filosofia, cioè è quel discorso che attraverso il linguaggio della metafisica, attraverso il linguaggio dell'epistemologia, cerca sempre di mettere sotto sguardo critico la relazione fra mondo e individuo. È questa, secondo me, la filosofia. E, però anche questa è una definizione che rimane molto a maglie larghe. Credo che la filosofia sia un certo tipo di sapere che sfugge sempre a qualsiasi definizione riusciamo a darle.
Gut, was Rick hier am Ende gesagt hat, war, dass er auch trotzdem nicht ganz zufrieden war mit der Definition, die er da versucht hat zu geben. Und er sagt, die Philosophie, die entwischt uns da immer, wenn wir versuchen, sie zu definieren. Sie entzieht sich jedem Versuch, definiert zu werden. Sie ist eine Form von Wissen. Okay, ja, das könnte man sagen, aber es entwischt uns, wenn wir es genauer greifen wollen. Also, was war dann seine Erklärung der Philosophie? La filosofia è un stile discorsivo, also einfach ein Diskursstil, so verstehe ich das, eine Art und Weise zu reden, würde ich mal sagen, im weitesten Sinne, che usa il linguaggio, il argomentazione, also ein Stil, der die Sprache benutzt und die Argumentation. Das ist auch eine sehr weite Definition, aber sehr richtig, finde ich. Und was ist also das Ziel dieses diskursiven Stils? Das Ziel ist, studiare la relazione del individuo fra il mondo. Also das Verhältnis von Individuum und Welt zu erforschen. Wir wollen studieren, was ist der Standpunkt des Individuums in der Welt. Wie kann es sein, dass wir alles verschiedene Menschen sind und doch irgendwie gleich in der Art und Weise, wie wir festgelegt sind, auf ein Individuum? Ist dieses Bewusstsein einfach so ein Anhängsel unseres biologischen Körpers? Und ja, wie ist das zu erklären? Hier bin ich und da ist die Welt. Das ist in der Tat eine gute Ausgangsfrage, um Philosophie zu betreiben. La relazione del individuo fra il mondo. Ich habe mir nur gedacht, wenn ich so an Leonie denke, da stellt sich natürlich auch die Frage, was dieses Verhältnis von Individuum und Welt kommt bei ihr doch auch so raus, dass sie sagt, okay, die Welt ist so schlecht und es geht wirklich hier darum, die Erde zu retten oder zu retten, was noch zu retten ist vor dem Klimawandel. Aber anscheinend ist die Welt und sind die meisten Leute zu dumm oder zu egoistisch, um das zu sehen und um hier eine sinnvolle Politik im Sinne einer Klimawende zu ergreifen. Aber Leonies Genialität besteht auch darin, dass sie nicht in dieser Ohnmacht bleibt, sondern sagt, okay, das Verhältnis von Individuum und Welt, das dürfen wir uns nicht so vorstellen, dass das Individuum so ohnmächtig ist und einfach nur das hinnehmen kann, was da so Böses kommt aus der Welt, sondern sie sagt ja wirklich, sie sieht darin einen Sinn, kollektiv zu handeln in der Klimabewegung. Also sie sieht da eine Möglichkeit, auszubrechen aus der Hilflosigkeit. Und das ist dann in der Tat ja auch eine andere Art und Weise, dieses Verhältnis von Individuum und Umwelt zu studieren. Fridays for Future ist also für mich einfach dieser Punkt, wo man darüber nachdenken kann, wie kann sich das Individuum positionieren zur Welt. Viel mehr kann ich dazu auch wirklich gar nicht sagen. Es ist nur so, dass ich diesen Teil aus dem Podcast noch einspielen wollte, weil es so schön klang. Und ja, jetzt bin ich aber wirklich erschöpft. 2 Stunden sind rum. Ja, es gibt aber trotzdem noch einen letzten Punkt, nämlich ich bin ja auch fleißiger Podcast-Hörer. Fußball-Podcasts mag ich auch sehr. Es gibt da diesen einen Brennerpass, auf jeden Fall empfehlenswert, aber das habe ich jetzt auch schon monatelang nicht mehr gehört. Weiß gar nicht warum. Die haben auch immer einen Kulturteil dabei gehabt. Das fand ich sehr gut, hier mal Querdenken und Fußball und Kultur verbinden. Aber dann gibt es noch diesen anderen guten Podcast, Doppelsechs. Da wollte ich mir nur die zum Vorbild nehmen, weil die auch so eine Spotify-Playlist angelegt haben und sagen, sie packen jede Woche 2 Songs auf die Playlist mit drauf. Die Playlist heißt Rigobert Songs auf Spotify. Fußballfans werden den Witz da drin vielleicht verstehen. Aber ich dachte nur, ja, eigentlich eine ganz gute Idee, um nochmal mit Liedern hier so zu untermalen, was die Themen in diesem Podcast waren. Deshalb habe ich da auf YouTube gleich mal eine eigene Tischlein-Deck-Dich-Playlist angelegt und da ein paar Lieder draufgepackt. Also ich gehe hier nur mal kurz durch. Als erstes ist da auf jeden Fall ganz klar Schminke heißt das Lied. Und darin kam einfach diese Zeile vor, es gibt ein Leben vor dem Tod, du sollst die Braut küssen, du Idiot. Das ist natürlich sehr passend zum Titel des letzten Podcasts Nummer 14. Deshalb war nun klar, dass der Song mit drauf muss. Er heißt Schminke, es ist so ein eine Kollektivleistung, dieses Lied. Ich weiß gar nicht genau, wie jetzt die Hauptsängerin da heißt. Ist auch egal. Eine Band, die mir sehr am Herzen liegt, ist Von wegen Lisbeth. Und übrigens, genau Von wegen Lisbeth habe ich kennengelernt durch die Empfehlung im Brennerpass, also dieser andere Fußball-Podcast. Da hat Bernie das, glaube ich, mal empfohlen. Und da packe ich nur ein Lied drauf, nämlich Irgendwas über Delfine heißt das Lied. Weil das Von wegen Lisbeth ist sowieso das Gegenmittel gegen den Neoliberalismus, meiner Meinung nach. Neoliberalismus ist das Thema, über das ich ständig nachdenke. Ich sag mal, das steht im Zentrum meines Denkens, aber ist an der Stelle nicht wichtig, das genauer zu definieren. Ich sag nur, man ist halt so besessen von sich und davon, moralisch und politisch korrekt zu sein. Aber was Von wegen Lisbeth da leistet mit ihrer Musik, ist, dass sie eben diese Besessenheit ein Stück aufbrechen und ironisieren. Und in diesem Lied Irgendwas über Delfine heißt es zum Beispiel, mein Kumpel fährt nach Lesbos und Athen, rettet Menschen, wenn er kann. Und ich selber, der Protagonist im Lied, ist halt nur so faul, kauft Avocados, wo wir wissen, Avocados auch sehr klimaschädlich und so weiter. Und das ist nur so extrem heilsam, glaube ich, gegen diesen Neoliberalismus, dass man sich klar macht, ich bin kein perfekter Mensch. Ich bin kein guter Mensch, heißt es da im Lied, aber ein guter Mensch bin ich gern. Also ich weiß, dass da was gibt in meinem Handeln, das nicht so ganz im Einklang steht mit den Erkenntnissen, dass wir jetzt eigentlich was tun müssen beim Klimawandel oder auch bei anderen Themen, Flüchtlinge retten. Aber ja, es geht darum, sich selbst trotzdem nicht zu verurteilen und nicht zu sagen, ich bin ein schlechter Mensch. Diesen Versuch, den sich da nur in der Musik von wegen Lisbeth. Genau, dann gibt es aber noch andere Lieder, weil es um Schule ging letztes Mal und dass es da wirklich mal Veränderungen bräuchte im Schulsystem. Da ist ganz klar, ein Lied, das dazu passt, ist von Sarah Lesch, Testament, ein bekanntes Lied, dass sie so ihrem Kind widmet und sie sagt, sie will ein Kind hinterlassen, das sich selbst gehört und sich selbst irgendwie noch richtig spürt. Das ist so der letzte Satz, darum hinterlasse ich ein Kind, das sich selbst gehört und dies unhandliche Lied. Aber es gibt zum Punkt Verschwörungstheorien ein Lied, das da wirklich wie die Faust aufs Auge passt, nämlich If I Be Wrong von irgendwie Wolf Larsen oder so heißt es, aber egal, If I Be Wrong, ist aber eine weibliche Sängerin, die das singt. Und was ich nur in den Kommentaren dazu gelesen habe, ob das jetzt so stimmt, ich weiß nicht, aber jedenfalls hat da jemand behauptet, er kennt die Sängerin und ihren Kampf mit einer obskuren Krankheit, die nicht so richtig diagnostiziert werden konnte von den Ärzten. Und die Ärzte haben ihr dann gar nicht mehr geglaubt, dass sie wirklich so krank ist. Also es ging jahrelang so hin und her und sie war davon überzeugt, sie hat diese Krankheit, aber die Ärzte konnten einfach nichts feststellen. Und das ist ja wirklich die krasseste Verschwörungstheorie, die man sich so ausmalen kann, dass man sagt, ich selber bin krank, aber ja, meine Umwelt will es einfach nicht so feststellen. Die Ärzte mit ihrer Wissenschaft da, die verweigern sich, das festzustellen. Und mir geht es hier überhaupt nicht darum zu sagen, was ist die Wahrheit. Ist völlig irrelevant, ob diese Frau jetzt krank war oder nicht oder nur psychisch. Das betrifft nur sie. Also wollen wir hier nicht mutmaßen oder so, sondern einfach offen sein für dieses Wunder, das da drin steckt im Verschwörungsdenken. Dass Verschwörungsdenken uns so inspirieren kann, dass dann sowas rauskommt wie dieses wunderbare Lied. Und da muss ich aber mal gleich ein paar oder ein, zwei Zeilen vorlesen, weil es so schön ist. Also, What if I'm wrong? What if I've lied? What if I've dragged you here to my own dark night? And what if I know? What if I see? There's a crack run right down the front of me. What if they're right? What if we're wrong? What if I've lured you here with a siren song? What if I be wrong? If I be right, let me be here with you tonight. Und das ist einfach mein Punkt, egal ob Klimawandel oder Verschwörungstheorien. Seien wir da mal nicht so verbissen und verbeißen uns dann ins gegnerische Lager, sondern seien wir offen für das Wunder der Liebe und überlegen mal, ja, vielleicht ist auch genau dieser Widerspruch, den man da sieht zwischen den verfeindeten Lagern, etwas, was wieder die Liebe ermöglichen kann. Was ich meine ist, hier wird die Frage gestellt, what if I've lured you here with a siren song? Also das Individuum kommt hier wirklich zur Hinterfragung seiner innersten Gewissheiten und alles, was ihm bisher hoch und heilig war, aber in der Liebe muss er sich dann doch hinterfragen und überlegen, aber was wäre, wenn das alles falsch ist und ich dich hier nur hierher gelockt habe mit einem Sirenengesang und ich habe dich hier mit zu mir in die Dunkelheit gezogen, also ich bin eigentlich was Schlechtes für dich. Das ist dieser wahnsinnige Gedanke der Liebe, aber nur das, der Anblick des anderen ermöglicht uns doch da so drüber hinauszugehen über unsere scheinbaren Gewissheiten und das, was uns bisher heilig war. Und es geht dann eben darum, let me be here with you tonight. Es geht dann um diese Einsicht, dass wir sehen, okay, krass, ich habe bisher die Wissenschaft und die Fakten immer so hochgehalten, aber heute Abend ist mir wirklich nur wichtig, mit dir hier zu sein. Und lass mich einfach hier sein, so wie wir es bei Big Bader gelesen haben, einfach Seite an Seite liegen und sich etwas zuflüstern. Das ist das, was wir eigentlich wollen und was diese größte Wahrheit darstellt. Und ja, ich möchte den wahnsinnigen Gedanken wagen, all diese Spiele, wie es da beschrieben wird, all diese Verschwörungstheorien und festen Standpunkte, es ist aber so oder so und nicht anders. Vielleicht ist das alles nur so eine Vorbereitung für die Liebe und so eine Übung, damit wir dann dazu übergehen können, das am Ende über Bord zu werfen und zu sagen, nee, aber es ist wirklich nicht so wichtig, dieses Wissen, sondern du bist wichtig, du Geliebter, und dir zu gefallen ist alles, was ich wollte, und deine Aufmerksamkeit zu erregen. Das war eigentlich der Sinn meiner ganzen kruden Theorien hier. Ja, ich wollte einfach irgendwas erzählen, was dich so irgendwie aufregt, dich irgendwie auf mich aufmerksam macht. Ja, ja. Gut. Es gibt aber noch zwei Lieder, die drauf müssen auf die Playlist. Und zwar sind mir die nämlich, bin ich auf die aufmerksam geworden durch die Doku von Funk, die da im letzten Podcast vorkam, also die Doku über Leonie und ihre Woche da mit der Week for Climate, wo sie auf verschiedenen Demos war, auch in Berchtesgaden. Da gab es nur drei Musikclips drin, die ich dann nachher gesehen habe. Und das ist ein bisschen schon angeklungen. Dieses eine Lied Sweet Disaster war sogar drin in einem Clip, den ich gespielt hatte. War da kurz der Anfang drin. Und ja, dieses Lied habe ich so oft gehört seitdem, weil es natürlich für mich auf der Hand lag, hier diese Verbindung zum Klimawandel. Sweet Disaster, wie kann man das verbinden? Ja, das ist natürlich zynisch, wenn man sagt, es ist ein süßes Desaster. Aber nichtsdestotrotz, wenn wir das so sehen, dass der Klimawandel vielleicht immerhin das leisten kann, dass er da so eine große Liebesgeschichte ermöglicht und hier eine unmögliche Liebe entstehen lässt zwischen zum Beispiel einem Klimaaktivisten und einer Klimawandelskeptikerin, dann ist es doch ein süßes Desaster. Auch wenn die Welt dann untergeht, können wir sagen, immerhin, vielleicht haben wir noch einen großen Liebesroman daraus gewonnen, aus dieser ganzen Auseinandersetzung zwischen Klimawandelleugnern und Aktivisten. Also das, ja, aber klar ist auch, Sweet Disaster habe ich jetzt schon zu oft gehört und zu viel da rein interpretiert, dass ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so hören kann. Deshalb gibt es da noch ein anderes Lied vom gleichen Album. Also die Band heißt Dreamers und das Album This Album Does Not Exist. Das eine Lied war also Sweet Disaster und das andere Lucky Dog stellt für mich so die Liebe dar auf eine materialistische Weise. Also was ist das Gute, was wir hier und heute an der Liebe finden können? Da, ja, das kann man sich mal anhören. Und es gibt nur noch eine Bemerkung zu machen zu diesem Album, nämlich den Zeitpunkt des Erscheinens. 24. August 2016. 2 Monate nach dem Brexit und 2 Monate vor der Trump-Wahl. Zu diesem Zeitpunkt also hier, in der Mitte zwischen Brexit und Trump-Wahl, erschien dieses Album, This Album Does Not Exist. Und es scheint mir einfach perfekt zu passen zu dem Sweet Disaster. Ja, Brexit natürlich, Trump wurde auf der ganzen Welt vielleicht als Desaster begriffen. Und ich war damals ja schon ein bisschen andere Meinung, habe gesagt, nee, das mit dem Brexit ist vielleicht auch eine gute Idee, weil die EU, das führt jetzt weit, aber okay, weil ich halt 2015 gesehen habe mit der Griechenland-Krise, die EU ist im Wesentlichen eine Kolonialmacht, die hier nach Belieben die Länder kolonialisiert und ihren Regeln unterwirft, in Südeuropa vor allem. Also die EU ist hier keine Macht des Fortschritts mehr, sondern die wirklich ins dunkle mittelalterliche Denken zurückführt, weil es nur noch darum geht, die Glaubenssätze so der Wirtschaftspolitik nachzubeten und zu sagen, aber ja, wir müssen Schulden abbauen, Austerität ist der Weg. Und ja, deshalb war für mich ab dem Zeitpunkt nur klar, die EU ist auch gar keine so positive Macht und das ist vielleicht ganz gut mit dem Brexit. Da passt es dann wirklich mit dem Sweet Disaster. Ja, heute ist der 31. Dezember 2020 und ja, der Brexit, oh Wunder, er steht vor der Tür, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ja, mal schauen, wie desaströs es dann wird. Und klar, die Trump-Wahl, die ist ja sowieso nochmal ein Thema für sich. Das habe ich ja schon ausführlich behandelt in Podcast 10 und 11. Ja, dann war es das an der Stelle. Ich packe den Link zu der Playlist damit rein und hoffe, dass ich immer weiter auch genügend Lieder finde, die ich draufpacken kann. Ja, heute ist natürlich ein bisschen schade, dass ich jetzt gar nicht dazu gekommen bin, wirklich mit Clips weiterzumachen, auch von Leonie und aus dem Aufwachen-Podcast. Aber ja, es war einfach wichtiger, an der Stelle nochmal meine Gedanken zu ordnen und zu bündeln und hier wirklich darzustellen, was so die Struktur meines Denkens ist. Deshalb, ja, denke ich, ist da wirklich alles Wichtige gesagt. Und ich kann an dieser Stelle eigentlich nur noch dazu übergehen, mich zu verabschieden und Danke zu sagen fürs Zuhören. Es wird jetzt sicher bald auch weitergehen mit der Folge 16, also so eine lange Pause von einem Monat wird es nicht mehr geben, weil jetzt bin ich ja gestellt und meine Sünden, habe ich das Gefühl, sind abgegolten. einen Podcast zu produzieren, ist ja auch etwas, was einen neuen Anstoß schafft, vielleicht neues Wissen, neue Gedankenanstöße, und damit trage ich doch auch was dazu bei, dass diese Welt in eine bessere Richtung gelenkt wird und auch vielleicht Leute über den Klimawandel nachdenken, auch wenn ich selber natürlich keine Lösung da irgendwie parat habe oder sagen kann, was da jetzt zu machen ist oder ob auch ich selber überhaupt da eine positive Rolle spiele oder eigentlich mich auch ganz wohl fühle in der negativen Rolle des Klimawandelleugners und habe es halt nicht so aus einer wirklichen Überzeugung heraus, sondern wirklich aus dieser Lust am Widerspruch. Das ist mir nur wichtig. Ja, ich weiß nicht, weil ich im realen Leben so ein konzilianter Mensch bin, ja, immer so schüchtern und mich den Bedürfnissen der anderen so anpasse. Deshalb sage ich im intellektuellen Leben hier im Podcast, da will ich dann aber wirklich mal radikal sein und die Leute verstören, vielleicht. Verstören, das wäre hart, aber ja, es geht mir darum, ganz klar, hier, so wie Stefan immer Norgenders Haltung beschrieben hat, einfach alles, was in den Mainstream-Medien kommt, einmal um 180 Grad drehen. Und Stefan hat es dann so als bisschen langweilig hingestellt, als wäre es eine langweilige Strategie von Norgender, aber ich finde es tatsächlich immer noch eine sehr interessante Haltung, die man da einnehmen kann. Und ja, das ist einfach nur hier die Position, aus der ich spreche. Ja, aber es ist spät. Wenn ich den Podcast jetzt noch hochlade, mal schauen, dann ist er noch 2020 erschienen. Nun gut, also liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich und finde an dieser Stelle auch gar keine Worte mehr, wie ich jetzt hier sinnvoll weitermachen könnte. Deshalb bleibt nur zu sagen, alles Gute, und dann hören wir uns ja beim nächsten Mal wieder. Tschüss.